Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Sportradio 360, die Sofa Quarterbacks College Football mit den letzten wichtigen Spielen aus der Saison 2023, auch wenn wir 2024 schon haben. Es gibt Halbfinale zu besprechen. Und noch ein paar andere Sachen mit mir in den Leitungen. Zum einen Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian, frohes Neues.
Frohes Neues ja dir, frohes Neues ja den Zuschauern. Und leider kein frohes Neues ja für die sportlichen Ambitionen der University of Liberty. Traurig.
Ja, und die sportlichen Ambitionen der University of Nebraska besprechen wir später vielleicht auch. Herr Wegwerth, sind Sie immer noch so aufgeregt, wie vor ein paar Tagen, als die News kam, über diesen Flip-Transfer-Commitment, was auch immer, wie man das nennen will. Jan Wegwerth von Triple Option, frohes Neues.
Moin, moin, frohes Neues. Und zunächst mal entschuldige ich mich auch im Namen der beiden anderen, aber insbesondere in meinem Namen, dass wir uns so rar gemacht haben über die Bowl-Season. Das ist ja sonst nicht unbedingt unsere größte Stärke, uns rar zu machen und nichts zu präsentieren und uns kurz zu fassen, sowieso nicht. Aber es gab krankheitsbedingte und terminbedingte Probleme und wir hoffen, dass wir jetzt zumindest im Nachgang das meiste bereinigen können, sagen wir mal, und vieles besprechen können, was wir vorher hätten previewen sollen. Davon abgesehen, nee, also in der Tat ist das durch die beiden Halbfinals wieder ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber die Vorfreude auf die kommende Saison ist halt plötzlich doch so viel größer als gedacht, was natürlich insbesondere an Dylan Raiola liegt, an dem Nummer 1 Quarterback, den die Huskers von Georgia geklaut haben, wenn man so will. Aber andererseits muss man natürlich auch bedenken, wir haben eine neue Big Ten, das lässt es dann gleich wieder so ein bisschen fader erscheinen, dass man da sich mit irgendwelchen Pazifikküstenteams rumschlagen muss. Anyway, moin.
Nachdem er sich für Ohio State und dann für Georgia entschieden hat, hat er sich jetzt für Nebraska entschieden.
Aber das passt doch, drei Blaublüter, oder?
Nachdem er schon an drei Highschools war, ja, vollstes Vertrauen.
Nicola, gönn mir doch die kleinen Triumphe in der Offseason wenigstens.
Ich gönne dir den Triumph und nächstes Jahr besprechen wir, wie so ein Transferportal ist, aber egal. Wir hatten unter anderem Halbfinals, wir hatten eine komplette Bowl-Season, wir hatten New Year's Six Bowls, wir hatten Bowls, die mehr oder weniger spannend waren. Hallo Orange Bowl. Wir hatten aber zwei Halbfinals und da fangen wir mal vielleicht global an, Christian. Also wir hatten zwei Halbfinals, Michigan gegen Alabama und Washington gegen Texas. Und sagen wir es mal so, also gelangweilt haben wir uns nicht.
Nö, man könnte jetzt den bösen Satz bringen, das Komitee hat die richtige Entscheidung getroffen, zumindest wenn es ums Geld drucken und um den sportlichen Reiz der beiden Spiele betrifft. Geht. Wir haben das sehr ausführlich und korrekterweise diskutiert, dass wir die Entscheidung falsch fanden, immer noch finden. Und im Übrigen, das soll an dieser Stelle gesagt sein, ein Ergebnis verbessert nicht einen schlechten Prozess. Das sollte vielleicht wichtig sein. Und mir als Geisteswissenschaftler ist mir das sehr wichtig.
Ja. Also ich dachte, die als Lokalpolitiker.
Naja, dafür müsste man gute Prozesse in der Lokalpolitik haben, aber da versuche ich ja den Herrn Martin schon seit Jahren einzuladen. Bis jetzt mit weniger durchschlagendem Erfolg.
Also das Problem ist halt, hier auf Malta ist das mit den Prozessen in der Lokalpolitik meistens dann vorm Richter. Weißt
Dabei habt ihr, so einen sympathischen Repräsentanten, in der euch vertritt in der im französischen Parlament. Das ist doch wunderbar. Nein, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Die beiden Spiele waren de facto bis zur letzten Sekunde eng und vielleicht in der Kombination, ich müsste jetzt überlegen, was das andere Spiel bei diesem Oklahoma gegen Georgia Overtime-Thriller war, aber in der Kombination vielleicht sogar die beiden besten Halbfinals, die wir hatten in den letzten Jahren. Aber vielleicht ist das auch Recency Bias. Ich weiß es gerade nicht, aber war gut, hat Spaß gemacht.
Es waren zumindest die zwei gefühlt spätesten Halbfinals, die wir hatten. Also als es kurz vor drei war und das zweite Halbfinale irgendwie noch nicht so wirklich angefangen hatte, dachte ich so, mein Gott, ist ja noch schlimmer als ich befürchtet hatte. Aber was soll's. Michigan gegen Alabama. Jan, ich hatte das Gefühl, es gab drei Phasen in diesem Spiel. Eine, wo ich dachte, Michigan ist zu gut für Alabama, aber irgendwie hat vergessen, das ein bisschen aufs Scoreboard darzustellen. Dann kam die zweite Halbzeit, wo ich so dachte, so, ja, Michigan ist zu blöd für Alabama. Also Alabama bestraft halt Fehler und wird es nach Hause bringen. Und dann kamen halt die letzten 5 Minuten plus Overtime. Wie hast du es wahrgenommen?
Ja, das kann man durchaus so sehen. Also ich fand's sehr interessant, wie Michigan rausgekommen ist. Also zunächst mal muss man ja sagen, im allerersten Play hatten sie schon alles Glück der Welt. Also dass dieser unfassbare Fehler von JJ McCarthy da nicht ausgenutzt wurde, weil Caleb Downs mit seiner Ferse irgendwie da im Ausstand, als er den Ball abfing, den McCarthy, glaube ich, wirklich nur noch wegwerfen wollte. Das war schon, also da hat man schon gemerkt, okay, bei Michigan ist die Nervosität auf jeden Fall da, das darf nie passieren. Was Michigan ansonsten in der ersten Halbzeit gemacht hat, hat mir sehr gut gefallen. Sie haben in der Offense sind sie ein bisschen von ihrem, was man ja vielleicht erwarten konnte, erst von ihrem klaren Run-Game-Ansatz mit Blake Corum und der O-Line weg und haben halt wirklich sehr, sehr viel unterschiedliche Formationen, sehr viel Personal Packages gespielt, viel 11 Personal, also mit 3 Receiver, was sie sonst nicht so oft tun, aber auch dann 2 Tight Ends oder 3 Tight Ends und auch von den Spielern her, da waren immer wieder andere Spieler auf dem Feld und die sind dann auch noch viel umherbewegt worden, Pre-Snap, also mit Shifts, Motions. Alabamas Defense musste so ein bisschen gucken erstmal, was machen die da überhaupt? Und es musste so ein bisschen, ja, wenn man so will, on the fly adjusten. Und das fand ich einen interessanten Ansatz. Michigan hat dann viele Roleplayer eingesetzt. Sie haben ihren Third String, Running Back Kellen Mullings, oft als Blocker und einmal auch als Receiver eingesetzt. Simash Morgan, Backup Receiver, viel bei so, also ein sehr schneller Spieler bei Screens und schnellen Pässen. Noch Tyler Morris, der sonst nicht viel Bälle gesehen und auch gar keinen Touchdown die Saison hatte, der hat ja dann einen Touchdown gemacht. Also glaube ich, war dann der 4. oder 5. Receiver. Das fand ich eigentlich ganz interessant, weil man damit natürlich Alabama so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat und natürlich auch die Verteidigung ein bisschen geöffnet hat. Was so ein bisschen das Problem war, fand ich, dass man so ein bisschen vergessen hat darüber, über diese ganzen so ein bisschen cute Plays, gimmicky Plays, hat man so ein bisschen die Base im Laufe des Spiels vergessen. Was hat Michigan eigentlich dahin gebracht? Und das, ja, also wie gesagt, am Anfang fand ich das gut. Sie haben es ja auch sehr gut gemacht. Alabama hat halt erwartbar viel Man-Coverage gespielt, weil sie einfach diese beiden Top-Corners haben mit Gullit McKinstry und Terrion Arnold. Damit kannst du die Michigan-Receiver relativ gut kontrollieren und dann kannst du halt einfach mehr Ressourcen in die Laufverteidigung stecken. Und das hat Michigan gut gekontert, einfach mit vielen Mesh-Plays, Rub-Routes, also diesen typischen Man-Beatern, gerade den kurzen Man-Beatern, dass man einfach die Leute ineinander laufen lässt. Und sie haben halt immer wieder es hingekriegt, dass Alabamas Inside-Linebackers, dass die halt in Coverage gegen einen Running Back, zum Teil sogar gegen einen Receiver, das war eben dieser Tyler Morris Touchdown, gestellt worden sind oder geschemt worden sind. Das fand ich recht eindrucksvoll. Nur, sie haben halt zu wenig draus gemacht. Das lag natürlich auch an den Fehlern, die Michigan in der ersten Halbzeit hatte. Da ging es ja schon, das ging los mit dem Muff Punt von Morgan. Sie haben ja immer wieder Dinge liegen lassen. Und auf der anderen Seite, was ich auch sehr, sehr oder fast noch beeindruckender fand, wie sie in der Defense agiert haben. Sie haben Alabamas O-Line, die ja sich deutlich gesteigert hat im Saisonverlauf, sie haben die wieder richtig unter Druck setzen können. Durch ihre, das war klar, das spielen sie halt die ganze Saison schon, durch diese ganzen Twists und Stunts. Sie haben Die Linebacker viel mehr eingebunden ins Blitzing, das haben sie sonst nicht so sehr gemacht, also die Off-Ball-Linebacker, Junior Colson, Barrett, auch Ernest Horseman, der Nebraska-Transfer, das tat mir dann persönlich ein bisschen weh, aber sei ihm gegönnt. Und auch den Nickel, Mike Sainristill, den haben sie immer wieder geschickt und dann über eine Seite, Overload-Blitzes, gerade die linke Seite mit Caden Proctor, dem Left Tackle, die haben sie irgendwie immer, also da haben sie immer wieder einen durchgekriegt. Und was ich halt krass fand, gerade auch bei diesen Overload-Blitzes, die Alabama O-Line hat darauf nicht gut reagieren können, weil meistens ist ein Spieler einfach wirklich, ohne dass er überhaupt nur ansatzweise gestoppt oder aufgehalten wurde, direkt bei Milrow gewesen. Ja, und dahinter, das fand ich auch gut, dahinter haben sie halt viel Zone gespielt. Einfach zum einen haben sie halt zwei Safeties tief gestellt, da auch ein bisschen das Personal gewechselt, aber wirklich zwei Free Safeties sozusagen hinten reingestellt. Und eben Zone gespielt, das heißt, alle Augen waren eben aufs Play gerichtet, alle Augen waren darauf gerichtet, wenn Milrow ausbricht, dann sind sofort zwei, drei Spieler zur Stelle und das hat ja auch sehr gut geklappt in der ersten Halbzeit. Das, glaube ich, ganz am Ende im letzten Drive, der zum Field Goal zum 10-13 mündete, da hat es zweimal oder eineinhalbmal hat Milrow da ein bisschen durch die Mitte Platz gehabt, aber sonst super und außen haben sie halt die Receiver halt komplett zugestellt. Also es gab insgesamt, Alabama hat sein tiefes Passing nicht hinbekommen. Sie haben einen längeren in der ersten Halbzeit auf Isaiah Bond und ansonsten, glaube ich, er ja zwar nichts über 10. Also das heißt, man hat dieses Big Play Passing Game von Milrow hat man komplett an die Kette gelegt. Von daher, ja, fand ich sehr gut, was Michigan da gemacht hat. Was ich aber auch sagen muss, und dann kommen wir auf die zweite Halbzeit. Ja, erstens, sie haben einfach zu wenig Punkte draus gemacht. Nikola, da gebe ich dir vollkommen recht.
Und das Spiel darf halt nicht 10-13 in die Halbzeit gehen, so wie das Spiel lief.
Ich habe bei Twitter dafür geschrieben, das darf nicht 10, also 10-13 ist ein Sieg für Alabama gewesen, ja. Schon. Definitiv. Und dann hast du natürlich so ein Moment, also Alabama hat in der Halbzeit die richtigen Schlüsse gezogen. Ich meine, das ist jetzt auch nicht der schlechteste Coach, den die da haben. Sie haben
halt
gemerkt, dass.
Findest du, das ist nicht der schlechteste Coach, der steht?
Ja, schon. Hat gewisse Erfolge vorzuweisen gehabt in der Vergangenheit, sagen wir es mal so. Sie haben es vielleicht ein bisschen zu spät gemerkt, aber da konnte man auch nicht mit rechnen, da habe ich auch nicht mit gerechnet, dass ihr Inside-Running-Game mit den Running-Backs, mit McClellan, sie haben dann den Freshman Justice Haynes ein bisschen eingesetzt, der so ein bisschen dynamischerer Typ ist, auch mehr über Outside-Runs, aber dass das mit McClellan und mit Milrow relativ gut funktioniert. Das war jetzt nicht so, dass da jetzt dauernd irgendwie 15 Yards Runs bei rumgekommen sind, aber relativ konstant positive Yards, die halt auch immer wieder machbare Third Downs hervorgebracht haben. Und das war was ich erstaunlich fand. Ich erwartet hatte, dass sie auch Inside gegen diese tollen Tackles von Michigan so gut laufen können, aber es hat geklappt. Und das hat dann so ein bisschen auch die Wende herbeigeführt, weil damit haben sie mehrere gute Drives hinbekommen. Und auf der anderen Seite, bei Michigan muss man ganz klar sagen, die haben es auch ein bisschen in Offense vergeigt. Da waren im dritten Viertel hatten sie zwei Drives und beide Drives enden mit einem ganz einfachen Fehler. Einmal wirft McCarthy den Ball seinem Receiver in den Rücken bei einem Crosser, wo der, wenn er den Ball in, auch nur ansatzweise in den Lauf bekommt, locker einen First Down macht. Das ist der erste Punt. Der zweite Punt ist dann, wo McCarthy den Ball richtig gut wirft auf den Slant und ich glaube, es war Morgan, den Ball einfach durch die Finger gleiten lässt. Und wenn der Gegner dann auch noch so lauflastig spielt und so viel Zeit von der Uhr nimmt, war plötzlich ist das vierte Viertel angebrochen. Michigan hat in der zweiten Halbzeit quasi gar nicht den Ball gehabt und ja, man kann nicht mal sagen, dass Alabamas Defense jetzt wahnsinnig dominant war. Sie haben einfach zweimal einen einfachen Fehler gemacht, einen, wenn man so will, unforced error. Ja, und dann passiert das, was halt passiert, wenn man gegen Alabama spielt. Ich habe es wirklich kommen sehen, dass sie dann halt da einen Drive hinlegen und plötzlich in Führung gehen. Hier kann ich ja erstmal stoppen. Ich will jetzt nicht das ganze Spiel durchbeten, aber das fand ich halt schon ein bisschen fatal. In dem Moment, ganz ehrlich, habe ich nicht mehr so viel auf Michigan gegeben.
Ich muss zugeben, auch nicht. Wie war es bei Christian?
Ja, nicht mehr so viel gegeben ist vielleicht der falsche Begriff. Ich war da vielleicht ein bisschen optimistischer als ihr, aber wenn du, da bin ich schon vollkommen bei euch, wenn du die erste Halbzeit so dominierst, dann musst du mit einem anderen Score da rausgehen. Das erleben wir immer wieder und immer wieder. Und du denkst, naja, es ist ja in dem Sinne egal, weil Weil du spielst ja in An- und Abführungszeichen so dominant. Nein, ist es nicht, weil sich nach einer Pause halt relativ viel drehen kann und eine 3-Punkte-Führung einfach nichts ist.
Drei auch
Und
deshalb, weil
das.
sie einen Extrapunkt versieben, weil der Step,
Ja.
ne, also Special Teams
Ja.
sowieso ein ganz großes Thema bei Michigan.
Ja, und ich meine, Jan hat ja vollkommen zu Recht angesprochen, der erste Pass ist halt schon ein absolutes Desaster, wo du dir denkst, okay, so Alabama kann das ganze Spiel in Cover One sitzen und in Man stehen und dann halt mehr, wie Jan das auch schon ausgeführt hat, Ressourcen halt für den Lauf einsetzen. Und dann steht es irgendwann 2013, die bizarre Nummer ist ja, dass es bei Alabama in dem Fall nicht am Kicker gescheitert ist. Will Reichard mit 2 Field Goals über 50 Yards. Normalerweise war das ja immer so ein bisschen das Ding, was Bama dann auch zurückgehalten hat. Und dann gebe ich offen zu, waren meine Aktien gerade mit der 7-Punkte-Führung auch eher bei der Crimson Tide. Dafür ist Saban zu erfahren. Und jetzt war die Defense vielleicht nicht so dominant, wie wir sie schon in den letzten Jahren von Alabama gesehen haben, aber immer noch sehr, sehr gut. Und da muss man dazu sagen, dass der letzte Touchdown von Michigan halt am Anfang, oder sage ich mal, Mitte, Ende des zweiten Viertels gewesen ist. Und dazwischen halt relativ wenig passiert ist. Also ich hätte ihnen das Comeback in der Form dann vielleicht auch nicht zugetraut, in 3 Minuten 7 dann da runter zu rennen. Plus, und das war vielleicht das eine Ding, du hast Alabama dann ja noch mal ein bisschen Zeit gegeben. Das Ende von dem Spiel war dann vielleicht ein bisschen, also vor der Overtime ein bisschen, wie soll ich denn sagen, unerfreulich oder da hätte man sich sicherlich vorstellen können, dass noch mehr passiert mit der Zeit, die dann noch auf der Uhr war. Respekt an die Wolverines, die das dann am Ende auch verdient zurückgekommen sind.
Ja, Jan, die
Ja.
Wolverines kommen zurück und retten das Ding in die Overtime, bekommen den Ball als erste Scoren und haben damit auch endlich wieder eine Führung und dann Alabama dann auch stoppen. Wobei man sagen muss, also da waren ein paar, das ein oder andere abenteuerliche Play bei Michigan dabei, auch in den letzten 5 Minuten. Also sagen wir es mal so, als Michigan-Hardcore-Fan, glaube ich, bist du aus dem Spiel aber auch raus und am nächsten Tag zum Kardiologen und hättest gern Tabletten gehabt, ne?
Auf jeden Fall. Also, ne, wenn man jetzt nochmal, also ich knüpfe einmal kurz an das an, was Christian gerade ausgeführt hat. Das war wirklich, man hatte den Eindruck, diese Offense aus dem Rhythmus, das war ja größtenteils ein Execution-Problem bei Michigan. Wie gesagt, diese beiden Drives, die ich gerade angesprochen habe im dritten Viertel, dann
Diese
kriegen sie
komischen
ja sogar dann.
Fliehflicker.
Genau, dann kriegen sie ja den Ball, weil Milroe fumbled in der eigenen Hälfte. Man dachte, jetzt, ne? Vorher hat Alabama das Spiel ein bisschen unter Kontrolle gehabt. Sie haben halt diesen sehr lauflastigen Touchdown-Drive initiiert, wo sie eben mit den beiden Running Backs und Milroe, der diesen einen Quarterback-Counter da sehr, bis kurz vor die Endzone läuft. Das war, glaube ich, 8 Plays und davon waren 7 Runs. Also das war genau, das war so ein bisschen Oldschool Alabama, weil man hat ja nicht unbedingt damit gerechnet, dass das klappt. So Michigan man kann nichts mit dem Ball anfangen, dann kommt der nächste Alabama Drive und Milroe fumbled in der eigenen Hälfte. Da müssen natürlich Punkte kommen. Und da was passiert, das, was du angesprochen hast, der nächste wirklich schlechte Execution bei diesem Flea-Flicker. Und da habe ich mich irgendwann einfach gefragt, ja, ich fand die Idee nicht schlecht, das Spiel so ein bisschen zu öffnen mit Roleplayern, mit ungewöhnlichen Plays. Aber warum die ganze Zeit so viel Gimmick-Plays? Warum immer wieder irgendwie sowas, ja, kann man mal machen? Und natürlich sieht es gut aus, wenn das klappt, aber es war einfach, war mir ein bisschen viel, es war mir ein bisschen zu wenig Base, sage ich mal. Naja, und dann versägt der Kicker das Field Goal. Man muss ja übrigens dazu sagen, Michigans Special Teams in diesem Spiel waren desaströs. Michigan stellt eine der besten Special Teams Units des Landes. Und ja, es gibt halt so Spiele,
Die
da.
ist halt nicht nach, die ist halt nicht nach Kalifornien mitgereist, irgendwie.
Sie ist offensichtlich nie nach Kalifornien mitgereist. Und auch übrigens bei dem Kick, der vergeben ist, das war ja auch ein sehr hoher Snap, der so ein bisschen das Timing durcheinander gebracht hat, soll den Kicker nicht komplett entlasten, aber auch das war so ein bisschen schwierig. Dann wurde der Alabama Rush, also eigentlich die beiden Star-Pass-Rusher mit Dallas Turner und Chris Braswell, die haben sie sehr gut unter Kontrolle gehabt. Die beiden Tackles haben ein super Spiel gemacht, aber es kam dann ein bisschen was durch die Mitte mit Justin Igbokwe, der ein sehr gutes Spiel auch gemacht hat bei Alabama. Man hat immer wieder diese Third and Longs gehabt und das ist was, womit Michigan einfach nicht so gut umgehen kann. Das war viel, das also hat mir nicht gefallen und es ging ja im Grunde genommen dann los. Barmer macht den nächsten lauflastigen Drive, der in einem Field Goal endet, wo am Ende Michigans DC Jesse Minter irgendwann, glaube ich, einfach keinen Bock mehr hat und sagt, okay, jetzt müssen wieder die Blitzes her und bringt zweimal einen rein. Der zweite endet ja in einem Sack und man pusht halt Alabama fast aus der Field Goal Range, wenn die halt nicht aktuell eben seit Jahren einen extrem guten Kicker haben, den sie vorher nie hatten. Also Special Teams als Vorteil für Alabama ist ja nun schon eine Innovation, sag ich mal. Und dann haben sie ja diese letzte Chance. Und auch das, dieser Touchdown-Drive, ja, der war natürlich schöne Plays bei, aber der war ja auch irgendwie trotzdem so ein bisschen harzig, ne? Also beim dritten Versuch und kurz in der eigenen Hälfte wirft McCarthy fast einen Pick, weil er seinen Tight End anwirft. Übrigens, das muss man vielleicht auch mal sagen, Colston Loveland, der Tight End, war für mich vorher so eine Matchup-Waffe, die man unbedingt einsetzen muss. Die hat Alabama mit seinen Safeties extrem gut verteidigt. Der hat ja, der war keine, hat keine Rolle gespielt. Und dann Vierter und zwei, und ich, also war natürlich sehr gut, dass Harbaugh das riskiert an der eigenen 33. Sie haben noch drei Timeouts und kriegt halt mal wieder, das war in der ersten Halbzeit sehr gut geklappt, sein Running Back, in dem Fall war Corum halt gegen Mann freigeschemt nach außen. Übrigens auch ein ultra dämliches Foul, Entschuldigung, ein ultra dämliches Foul von Roman Wilson, dieser Block in the Back. Hat dann
bei diesem langen Lauf, ja,
der war nach dem langen Catch and Run, wo der Running Back an ihm schon vorbei ist, Richtung ausgeht und er den offensichtlichsten Block in the Back ever bringt, wo du denkst,
der Spieler, du? Also die Kamera folgt dem Spieler und ja. Du siehst halt fett in dem Moment, wo die Kamera vorbeigeht, siehst du diesen Block in den Rücken und denkst so, was? Ja, und dann leuchtet es unten gelb und du so, ist halt schwierig, jetzt als Schiedsrichter die Flagge nicht zu werfen, ja? Also.
Absolut. Ich meine, es hat da nichts, er hat es ja quasi, wenn man so will, selber wieder gut gemacht. Später durch diesen Catch, den langen, der war das längste Play. Zwischendurch wurde ja auch McCarthy wieder als Runner eingesetzt. Aber das sah alles so ein bisschen wackelig aus. Also so richtig so ein überzeugender Touchdown-Drive war das nicht, meiner Meinung nach.
War das auch in dem Drive, wo dieser abgefälschte Pass war, wo der Receiver sich noch in die Luft streckt und das Ding irgendwie
runterfällt? Ja. Genau, das ist diese Overroute gewesen gegen Man-Coverage, wo der, glaube ich, vom Linebacker abgefälscht und er muss sich gewaltig strecken, um den runterzuziehen. Das war dann Roman Wilson, der so ein bisschen seinen Foul wieder gut gemacht hat. Aber ja, und dann haben wir ja, quasi noch das Problem, Nick Saban erkennt ja schnell, okay, die sind jetzt First and Goal, ich muss meine Auszeiten nehmen, weil wenn sie einen Touchdown machen, wenn sie keinen machen, wunderbar, wenn sie einen machen, dann habe ich eben noch ein bisschen Zeit, das hat dann nicht geklappt. Und dann kommt ja noch dieser wirkliche Moment, wo ich als Michigan-Fan den absoluten Herzkrass bekomme, wo sie, nachdem Morgan da so ein bisschen unglücklich außer ihren Backup-Punt-Returner reinstellen, der den Ball macht, den ganz kurz vor der eigenen Endzone wieder aufnimmt. In dem Moment kriegt er ja absolut komplett einen verbraten. Und da habe ich den Ball eigentlich schon wieder rausploppen sehen. Also Jack Forbes, glaube ich, das war ja wirklich ein Zentimeter-Ding, dass er den aus der Endzone raus hat und dass er den auch gerade so sichert, als der Einschlag kommt. Also, ja. Und in der Overtime, gut, da haben wir dann eben relativ schnell gehabt, dass sie zum einen eben Blake Corum endlich mal wieder den Ball geben und der eben zwei sehr schöne Läufe macht. Und dann auf der anderen Seite kriegt man halt Alabama gestoppt. Erst diesen sehr, sehr wichtigen Tackle for Loss von Mason Graham gegen McClellan beim Lauf, der die ungünstige Down Distance bringt. Und dann kriegen sie den Pass zwar kurz vor die Endzone und dann gibt es eben den Fourth Down. Und da war es halt zum wiederholten Male so, das haben wir jetzt gar nicht so beachtet, dass Alabama einfach Riesenprobleme mit den Snaps hatte. Das war am Anfang der Saison extrem, das wurde dann im Laufe der Saison besser. Und hier war es ja, sie haben ja auch einen Drive sich komplett gekillt, wo sie schon in Michigans Hälfte waren und dann zweimal einen schlechten Snap, beziehungsweise einmal war Mirror und nicht aufmerksam. Also das Timing zwischen Center, der übrigens jetzt nach dem Spiel ins Transferportal gegangen ist, Seth McLaughlin, und Milrow hat halt nicht...
Er wurde von Nick Saban persönlich im Transferportal angemeldet, wahrscheinlich.
Womöglich. Ich möchte nicht alle Schuld, das ist, glaube ich, wäre ein bisschen unfair, dem Center jetzt alle Schuld zuzuschieben. Da waren auch ein paar Plays dabei, wo Milrow, wie gesagt, ein bisschen aufmerksamer sein muss. Nur hier haben wir dann diesen Fourth Down. Ich habe nicht genau, vielleicht habt ihr es noch nicht, also der Running Back geht raus auf den Swing Pass und draußen stehen zwei Blocker. Das hätte vielleicht auch so ein seltsamer RPO sein können zwischen einem Milrow-Lauf und einem schnellen Pass. Anyway, Milrow läuft up the middle und er kriegt, glaube ich, der Right Guard pullt, quasi ein bisschen als eine Art Vorblocker für ihn. Nur ist das Problem, dass der Snap halt niedrig kommt und ich glaube, Milroy ein bisschen in Panik gerät, weil er einfach sofort nach vorne schießt und dann kommt dazu, dass sein Top-Tackle JC Latham, der als First-Rounder gilt, sein Right-Tackle, wird halt durch einen wirklich brutalen Rush von Josiah Stewart ins Backfield geschoben und Milroy stolpert dann über ihn, wenn man so will. Nur wenn man das von der Goal-Line, von der anderen Goal-Line aussieht, es hätte klappen können. Nachher haben ja überall die Leute gesagt, was ist denn das für ein Play-Call? Wie kann man denn nicht dies oder jenes andere callen? Bei einer besseren Execution sah das nicht so schlecht aus, weil der Defensive End auf der anderen Seite, also auf der linken Seite, wo der Lauf von Milroy drüber gehen sollte, der war sehr, sehr weit upfield. Der ist halt richtig, der ist direkt auf den Rush gegangen. Da war eine Lücke. Also wenn der Snap ein bisschen besser ist und Milroy das dann ein bisschen weniger panisch spielt, weiß man es nicht. Aber war natürlich einfach ein dramatisches Ende. Und für Alabama, ich glaube, Nick Saban hat das ganz gut eingeordnet. Danach, er hat ja irgendwie, man hat ja danach gehört, dass er gesagt hat, er ist unglaublich stolz auf dieses Team, weil klar war natürlich jetzt bitter und man hätte es auch gewinnen können. Ne? 20-13, kurz vor Schluss, da haben alle andere Alabama-Defenses dicht gemacht und insgesamt hat die Defense ja auch sehr gut gespielt. Aber er hat gesagt, naja, das war schon, also wenn man guckt, wo wir herkommen. Ich glaube, da können wir drei, dem können wir bedenkenlos zustimmen. Wenn man guckt, wo die herkommen und wie die ersten Wochen aussahen, wie die sich gesteigert haben, dass sie nachher Georgia, die 2 Jahre ungeschlagen waren, erlegt haben, jetzt halt an einem Play, wenn man so will, gescheitert sind, das ist schon eine beeindruckende, irgendwie auch ein bisschen magische Saison von Alabama gewesen, weil nach den ersten Wochen waren die meilenweit davon weg.
Also magisch weiß ich nicht, weil da ist immer noch dieser 4.31 gegen Auburn.
Das ist ja Teil der Magie. Das ist ein bisschen
Zauberei. Kann man jetzt Magie nennen oder Unfähigkeit, aber also je nachdem, ja, welche klar. Seite man sich stellt.
Klar.
Ja, also die Michigan, also im Finale, im dritten Anlauf hat's dann geklappt für Harbaugh, Christian. Bisher die Bilanz super. Jetzt im Finale dafür, dass wir ihn vor 3 Jahren noch entlassen haben, hat er das Ruder ganz gut rumgerissen.
Ja, gut, wir wollten ihn vor 3 Jahren feiern. Vielleicht wollten ihn nicht nur wir vor 3 Jahren feiern, vielleicht auch der eine oder andere auch. Das bleibt dann vielleicht unbenommen an der Stelle. Nur der Punkt ist, dass man jetzt mehrfach Ohio State geschlagen hat, dass man jetzt 2-mal in den Playoffs war, dass man bei allem Respekt vor TCU und aller Wertschätzung, die ich für dieses Programm habe, das Halbfinale letztes Jahr nie verlieren darf und wer weiß, was passiert. Und jetzt ist man tatsächlich im National Championship Game und hat gar keine so schlechten Aussichten, weil es jetzt in Anführungszeichen nicht eines von diesen absoluten Power-Programmen ist, wo man sagt, na, gegen die haben wir auf gar keinen Fall eine Chance. Ja. Und
Gibt es sowas überhaupt für Michigan?
Georgia?
Also Michigan ist gegen Georgia chancenlos?
Chancenlos nicht, aber deutlich besser als gegen eine Mannschaft wie Washington. Das würde ich schon sagen, rein vom Talentlevel. Ich bin ja schon jemand, der zu den Ari Wasserman-Gläubigen zählt, wenn es um Rosterkonstruktion und Talent geht und Five-Star-Percentages etc. pp. Deswegen würde ich schon sagen, dass für die ein Matchup gegen Washington rein, was das Talentlevel betrifft, deutlich, deutlich angenehmer ist als gegen eine der absoluten Laubblüter. Selbst Texas rekrutiert halt auf einem anderen Level. Also da darf man, glaube ich, sehr gespannt sein, was da unterm Strich bei rauskommt. Aber Harbaugh hat sich da jetzt erstmal zumindest mal seinen Legendenstatus ein bisschen zementiert. Vor allen Dingen, wenn er das letzte Spiel dann auch noch gewinnt.
Wenn. Da wartet dann Washington als Gegner. Und das war dann das zweite Halbfinale, was wie gesagt, etwas auch dann bedingt durch die Overtime, der ein oder andere schrieb, dieser Sugar Bowl wird bis 2025 dauern. Im Endeffekt hat das A nicht und B, er war ja kurzweilig, weil es ging ja hin und her. Nichtsdestotrotz, Christian, ein Spiel ist am Ende, Washington gewinnt 37-31 und wir gratulieren zum Finaleinzug. Ein Spiel, in dem Texas aber auch immer hinterhergerannt ist und nie geführt hat. Das gehört dazu. Also sie haben mal ausgeglichen, aber sie haben nie geführt. Nichtsdestotrotz hatten sie ganz am Ende die Chance, das Spiel zu gewinnen, aber der Spielstand sagt schon aus, 37-31, das war zwischendurch auch spektakulär und mit offenem Visier auf beiden Seiten. Also wir haben über 1000 Yards an Offense.
Ja, man stelle sich mal vor, dass dann am Ende eine Verletzung eines eigenen Spielers, der die Uhr stoppt, möglicherweise diese Partie entschieden hätte. Das ist ja das, was bizarr gewesen wäre. Also ich will nicht sagen, das wäre nicht mehr eng geworden oder das wäre deutlicher geworden, wenn wir das nicht gehabt hätten. Aber zur Wahrheit gehört halt, und das muss man auch sagen, innerhalb von 2 Minuten verlierst du eben eine Auszeit, wenn die Uhr angehalten wird und sich ein Spieler von dir verletzt, sofern du noch Auszeiten hast. Washington hätte ja in dem Moment niemals eine genommen. Ja, aber dann geht halt Dylan Johnson, der Starting Running Back, geht dann halt runter. Ich habe jetzt ehrlicherweise noch gar keine Information, wie schwer er sich da verletzt.
Er soll spielen können im Finale.
Das wäre ihm zu
gönnen. Was auch immer das jetzt natürlich bedeutet. Ja, also natürlich lässt sich da keiner in die Karten schauen vor dem Finale, aber das ist die Aussage, die irgendwie heute oder gestern kam, er soll spielen können.
Nikolaus, US-amerikanischen Coaches-Erfahrung in der German Football League, wissen wir, jeder ist Day-to-Day. Bein verloren, aber ist Day-to-Day, um dann vielleicht doch zu spielen.
Genau, das Statement mit Jordan Travis machen sollen, oder?
Böse! Böse, 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 Jan. So geht das ja hier nicht. Also so viel Unfrieden hier zur... Ich meine, Weihnachtszeit ist nicht mehr, aber das geht natürlich nicht.
Ich glaube, für Jan gibt es keinen Frieden in der Weihnachtszeit. Also in der Weihnachtszeit nicht und auch außerhalb nicht.
Darüber würde ich gerne eine soziologische Analyse von Herrn Weckwert lesen. Aber das dann vielleicht ein anderer Mal. Keine Ahnung. Es war halt ein spektakuläres Spiel. Für mich hat Washington das schon über weite Strecken kontrolliert. Der Score war ein bisschen trügerisch, auch wenn Texas halt noch dieses eine Play hat, was einfach überragend verteidigt ist.
Ja.
Hast du Johnson oder wer hat da Man-to-Man gespielt? Müssen nochmal reingehen. Ich habe es mir eigentlich aufgeschrieben. Aber Credit an Washington für die...
Du meinst das letzte Play jetzt?
Das allerletzte Play.
Okay.
Ja, das war nicht so eine Art Fade in die Endzone, aber es war halt ein 1-gegen-1 Matchup.
Ja.
Und der Corner verteidigt es dann halt überragend. Überragend. Ja. Und das hat schon insgesamt viel Spaß gemacht. Dass Washingtons Defense nicht so überragend ist, wussten wir vor der Partie. Hätte ich ihnen zugetraut, in der Form gegen Texas so konstant zu scoren, wäre die Antwort vielleicht auch nein gewesen. Ich finde, völlig verdienter Einzug ins Finale. Was eine Bilanz von Kellen DeBoer. So, das war mein Take. Sorry, das war jetzt irgendwie nicht so strukturiert, aber das Spiel hatte schon viel. Und, ich denke, wir haben uns alle gut unterhalten gefühlt.
Was hat dir in dem Spiel ganz besonders gut gefallen, Jan?
In einem oder in zwei Worten Michael Penix. Also das war schon krass, die Menge an Highlight-Pässen, die der da rausgepfeffert hat, zum Teil ja auch durchaus unter Druck oder dann schnell aus Druck befreit, mit einem Quick-Trigger den Ball noch irgendwo hin losgeworden. Da waren schon Dinger bei, also das reicht für 3 Spiele.
Und
das war schon.
Und wie genau da die eine oder andere tiefe Bombe kam, ne? Also...
Ja, also die Deep Ball Accuracy, wie es so schon heißt, die war halt unfassbar gut. Also das war absolut beeindruckend. Das ging ja wirklich mit dem ersten Drive los, ist ja so ein bisschen die Frage gewesen. Man hatte ja dieses große Duell, die Washington O-Line, die einfach die beste Passblock O-Line, ich glaube, da gibt's wenig Dissens, dieses Jahr war. Hat ja wirklich bei einigen Spielen unfassbar viel Zeit gehabt gegen diese sehr, sehr starke Texas D-Line, insbesondere die beiden Tackles, Sweat und Murphy, aber auch die Edge-Rusher sind sehr gut. Und deshalb gleich von Beginn an hat man gesagt, okay, wir vertrauen auf die Line und haben sehr tief gelaufene Post-Corner von Jalen Polk und der trifft die halt perfekt, sodass Polk dann ja auch noch sich da freidrehen kann und noch bis kurz vor die Endzone kommt. das war schon absolut beeindruckend. Und ich hatte bei dem Spiel ein ähnliches Gefühl wie beim anderen. Dass es 21-21 zur Halbzeit steht, darf eigentlich nicht sein, weil Washington hat das Spiel offensiv dominiert. Sie haben am Anfang, also Texas hat, Steve Sarkisian ist ja jemand, der sehr viel scriptet, der sehr viele Plays vorher vorbereitet. Das hat am Anfang auch ganz gut geklappt. Sie haben Washingtons Defense so ein bisschen unter Druck setzen können durch das Laufspiel, gerade durch das physische Laufspiel mit CJ Dexter, mit dem Freshman Runner, den er auch im Receiving eingesetzt. Da war übrigens auch wieder ein super Screen Design dabei. Wow. Also, glaube ich, war im zweiten Drive. Und ich fand bei beiden Offenses fand ich, die haben die falschen Schlüsse gezogen. Also bei Ryan Grubb, dem OC von Washington, ich fand es ungewöhnlich, wie viel der auf den Lauf gesetzt hat. Ja, man hat Dylan Johnson, ist ein guter Runner, und der hat auch in einigen Spielen einfach eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt, wo das Passspiel vielleicht nicht ganz so funktioniert hat wie sonst. Aber in diesem Spiel hat man doch gesehen, dass Penix und seine Receiver, das Romo Dunze, das Jalen Polk und auch Jalen McMillan einfach konstant frei waren und sie auch konstant die Plays gemacht haben, selbst wenn sie nicht frei waren, und Penix einfach absolute Darts geworfen hat. Warum setzt man dann so aufs Run-Game? Das habe ich nicht ganz verstanden, weil gerade wenn du diese Interior-Line hast, die Texas eben hat, da ist womöglich nicht so viel zu holen. Und ich fand, da haben die Huskies einfach Möglichkeiten liegen lassen. Und sie hatten diesen Turnover on Downs, wo sie Third and One und Fourth and One in Texas Hälfte hatten. Zweimal Runs up the Middle. Wie gesagt, gegen andere Defenses und mit einer eigenen anderen Offense, wenn das Michigans Offense gewesen wäre, hätte ich überhaupt kein Problem mit gehabt. Aber da lässt du doch den Ball immer in den Händen von Penix, weil der ja auch im kurzen Passspiel so gut war. Ne? Und auf der anderen Seite hatte ich den Eindruck, dass Sark nicht so recht erkannt hat, wie gut das Laufspiel eigentlich funktioniert. Das Laufspiel der Running Backs, und sie haben ja auch immer Quinn Ewers dann mit Scrambles, der ja eigentlich nicht seine größte Stärke, aber der hat ja auch da immer konstant Yards gemacht. Und warum man da dauernd irgendwie versucht hat, irgendwie im Passspiel erstmal irgendwie Yards zu machen, oder insgesamt auch viel Early Down Passing, dadurch war man dann dauernd in Third and Long Situationen. Das fand ich beides nicht so recht passend. Weil Texas hat ja auch einfach seine Outside Receiver, seine beiden ja wirklich sehr guten Outside Receiver, Worthy und Mitchell, überhaupt nicht eingebunden bekommen. Xavier Worthy hat in der ersten Halbzeit einen Catch, AD Mitchell gar keinen. War auch natürlich eine super Leistung von den beiden Corners. Insbesondere Jabbar Muhammad, der hat sich richtig gesteigert, die zweite Saisonhälfte. Aber ja, ich hatte dann so ein bisschen, irgendwann habe ich getwittert, dass sich irgendwie die Erkenntnis verstärkt, dass Texas mehr laufen sollte und Washington einfach gar nicht laufen sollte. Beide haben das nicht so recht beherzigt. Und ja, Texas hat da ein bisschen Glück gehabt. Einmal natürlich diesen Muff Punt. Also auch Washington hat ja so ein paar kleinere Hiccups in den Special Teams gehabt. Und dann eben natürlich einen sehr guten Drive, einen sehr wichtigen Drive auch dann am Ende der ersten Halbzeit, wo sie dann eben den Ausgleich zum 21-21 machen. Und dann letztlich entscheidend war ja das dritte Viertel, wenn man so will. Also da hat Washington es hinbekommen, so ein bisschen das Spiel zu beruhigen. Das können sie ja auch. Die müssen nicht immer schnell spielen. Die können eben auch diesen Ball-Control-Football spielen, nur dass sie es eben nicht unbedingt mit Lauf machen, sondern dann auch mit vielen kurzen Pässen. Ein bisschen methodischer. Sie haben auch wieder gleich Risiko genommen, dass sie in der eigenen Hälfte den Fourth and One ausgespielt haben, dass sie da dann eben doch der O-Line und auch Dylan Johnson vertrauen. Und da hatten ja auch ein bisschen, ne, hier oder da auch mal, das war glaube ich noch in der ersten Halbzeit sogar, stimmt. Dieses Fourth and One haben ja auch ein bisschen Glück gehabt, muss man ja auch sagen. In der ersten Halbzeit mit dem Tipball, den Polk dann selber fängt. Aber wie sie eben dann in der zweiten Halbzeit, haben sie es ein bisschen mehr, weniger Deep Shots, die ja in der ersten Halbzeit super geklappt haben. Sie haben es ein bisschen mehr Intermediate gespielt, auch diese schnellen Perimeter Passes. Sie haben Jalen McMillan mehr eingebunden. Sie haben vor allem den Tight End Jack Westover, der einfach super gute Hände hat und eben underneath eingebunden. Und sind nicht mehr so viel gelaufen. Die Longhorns Defensive Backs haben sich gefühlt im Laufe des Spiels immer weiter zurückgezogen und irgendwann halt mega off-covered gespielt. Ja, dann nimmst du halt die kurzen Dinger. Warum denn auch nicht? Und zwischendurch hat Penix ja dann immer wieder dieser Touchdown-Pass auf Jalen McMillan, wo der die beiden Safeties splittet, hat einen Two-Deep-Safeties und der kommt direkt dazwischen. Penix guckt noch einen Safety ein bisschen weg und ballert den Ball dann wirklich an der Schnur gezogen da rein. Das war halt wirklich krass. Und auf der anderen Seite, im dritten Viertel, die Longhorns haben ja einfach den Ball gar nicht gehabt. Die haben Erst war der Drive von Washington zum Touchdown, glaube ich. Ne? Das war der erste Drive. Dann haben sie ein Play und bei dem einen Play verliert der Running Back den Ball, also fumbled. Wohlgemerkt, Braylon Trice, der Defensive End, hat ein unfassbares Spiel gemacht. Also ich glaube, wenn man sich dieses Spiel anguckt, setzt man ihn sofort in die erste Runde. Also das war absoluter Wahnsinn. Meistens gegen den Right Tackle von Texas, der sonst eigentlich eine gute Saison gespielt hat, aber der wirklich überhaupt keine Chance hatte. Und der zweite Drive von Texas, nachdem Washington ein Field Goal gemacht hat und dann eben mit 10 führte, war ein 4-and-out. Also sie haben einen First Down im ersten Play gemacht und danach ein 3-and-out. Dann gepuntet. Das waren 5 Offense-Plays und das waren die einzigen 5 Offense-Plays, die Longhorns im dritten Viertel hatten. Und Washington spielt das halt, wie gesagt, ein bisschen methodischer runter, kicken dann noch ein Field Goal Anfang des vierten Viertels und plötzlich sind sie 13 Punkte vorn und Texas hat gar keine Chance gehabt, eigentlich zu kontern, weil sie eben diese zwei, also ein Turnover, dann sehr kurzen Drive und dann haben sie ja nochmal einen Turnover, weil Jaden Blue, der Running Back, nach einem kurzen Pass diesen Butt-Fumble da produziert, weil er in seinen Tight End reinläuft. Auch da war Braylon Trice wieder mit der Recovery dran. Aber das, und dadurch war natürlich Texas dann viel eindimensionaler, mussten halt mehr passen, konnten das Laufspiel, was so gut geklappt hat, gar nicht mehr groß umsetzen. Und im Grunde genommen war es ja damit mehr oder weniger, dachte ich zumindest, entschieden und letztlich, dass das nochmal so eng wird, das darf ja niemals passieren. Ne? Also ja, Texas macht kommt mit seinem vielleicht besten Drive, zumindest besten Drive der zweiten Halbzeit nochmal dann auf 28-34 ran, wo sie dann endlich auch die beiden Receiver, Mitchell und Worthy, eingebunden kriegen. 7,5 Minuten vor Schluss, 6 Punkte, da hätte es natürlich nochmal eng werden können und da passiert das, was dieses Jahr so oft passiert ist, dass Washington dann einfach ein 4-Minute oder ein 5-Minute-Drive macht, ohne zu konservativ zu werden. Die haben die ersten 4 Plays waren alle Pässe. Da haben sie dann, wie gesagt, viel auch den Tight End Jack Westover eingebunden. Sie haben es verwaltet, ja, ohne es zu verwalten. Ich habe irgendwie gleich bei Twitter geschrieben. Dann kommt dieser grandiose Sideline-Pass auf Rome Odunze. Zentimeter genau oder Millimeter genau kommt er eben in die Hände, war eine gute Coverage, wohlgemerkt. Und das entscheidet eigentlich das Spiel, weil dann machst du den Kick, bist Two-Score-Game, 2:40 auf der Uhr, passiert nichts mehr. Und dann passiert ja nur was. Ich meine, wenn man stelle sich mal vor, Texas hätte bei dem ersten Drive, wo sie ja schnell in der Red Zone mal den Touchdown gemacht und dann klappt der Onside-Kick nicht. Washington kann die Uhr runterlaufen lassen und dann passiert ja nur was, weil sich eben Dylan Johnson beim letzten Play verletzt. Und die Uhr stehen bleibt. Und dann hat man statt 15 Sekunden da 45. Macht auch noch eine Fair-Catch-Interference, was natürlich auch sehr, sehr unschlau war. Und dann kriegst du halt diesen einen langen, war glaube ich irgendwie ein
Es gibt
ein
übrigens keine gute Fair-Catch-Interference. Ja, also es gibt keine richtig, einzige Situation, wo es Sinn machen könnte, das.
Ist richtig. Aber ja, hast du recht, Nicola. Ich fand's hier, wo du ja nicht mal den langen Punt auspackst und irgendwie vielleicht der Gunner in irgendwie wissen, dass du da einen gefährlichen Returner hast, der vielleicht hat der Punt die Coverage irgendwie outkickt oder so. Hier weißt du einfach, das Einzige, was passieren kann, ist halt ein hoher Punt, den der fängt und fertig aus. Also da jetzt, das fand ich schon besonders.
Also fatal. Ganz ehrlich, ich finde die Fair Catch Interference ist genauso dämlich wie irgendwie Roughing the Punter bei 4. und 87, ja? Also.
Ja, Marc, also ich finde das andere nochmal, das kannst du noch besser kontrollieren, weil du hier nicht weißt, ob er losläuft. Aber, und vielleicht die Augen nicht da hast. Ist auch egal. War auf jeden Fall sehr dämlich. Und dann kriegst du diesen einen langen Pass auf Jordan Whittington und noch einen weiteren, ich glaube, es war auf Blue, der wirklich auch hervorragend fängt. Und da steht Texas 15 Sekunden vor Schluss halt irgendwie in der Red Zone, was ist die 12? Und dann fand ich weiß nicht, klar, im Nachhinein kann man das natürlich dann immer kritisieren. Ich fand die Playauswahl ein bisschen, hat mir nicht wirklich gefallen, also dass du am Anfang einen Swing Pass auf den Running Back da schickst, der einen Yard verliert, weil er natürlich irgendwie gucken muss, dass er ins Auskommt, weil das sonst das Spiel vorbei wäre. Du musst doch eigentlich da 4 Pässe in die Endzone werfen. Und das sah alles, mir hat insgesamt Quinn Ewers nicht so recht gut gefallen. Und klar, der hat natürlich auch viel Druck gerade von Braylon Trice mal bekommen, aber der war in der Pocket so hippelig, der hat, also irgendwie Happy Feet ist immer, also ist sehr schnell reingesteppt, sollte man ja auch machen, aber zu schnell. Der hat immer schon irgendwo jemanden ankommen sehen und konnte halt nicht in der Pocket mal ruhig stehen den Ball verteilen. Das hat mir nicht so gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und natürlich ich muss es ansprechen, dass Texas mal wieder eine Sekunde am Ende noch zugesprochen bekommt. Ja, als Nebraska-Fan ist man da ein gebranntes Kind. Aber das darf doch, also von Washingtons Seite aus, darf das doch niemals diesen Verlauf nehmen. Und das, also dass die da, also das ist natürlich super Pech, dass sich Johnson verletzt, aber dass du dann die da so das Feld runtermarschieren lässt und dann wirklich beim letzten Play, ob du da den Fade werfen musst oder ob du nicht irgendwie was anderes machst, gut, im Nachhinein immer einfach. Ja, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, mir, also das wäre wirklich einer der grandiosesten Fails gewesen, wenn sie das verloren hätten noch, muss man ehrlich sagen.
Auf der anderen Seite, wenn sie Meister werden sollten, dann redet keiner mehr über die ganzen Spiele, die vielleicht ein bisschen zu knapp war, sondern wenn sie Meister, ne? Also irgendwie und, sagen wir, dass das schon das ganze Jahr über Washington, dass das wirklich passieren darf, aber
der Win ist ein Win, ne? Guck dir die Ergebnisse an. Ja, guck dir die Ergebnisse der letzten Wochen an. Da war halt alles knapp und die zwei, die sie mit Two Scores gewonnen haben, waren halt späte Two Scores, also wie gegen USC. Also sind die ganze Zeit ein Drahtseilakt, aber sie kriegen es halt hin, gerade weil sie eben auch switchen können, weil sie nicht nur diese explosive Offense spielen können, sondern eben auch eine time-consuming Offense, ohne dabei halt zu konservativ zu werden. Das ist eine große Stärke dieses Teams und das hat so weit gebracht und ich denke auch total verdient so weit gebracht.
Ja, Washington, also im Finale Washington zum letzten Mal, ich glaube 1991 Meister und die Wolverines 1998. Also wir kriegen auf jeden Fall mal wieder einen Meister, den es schon länger nicht gegeben hat. Christian, wir können aber auch über den Turnaround bei Washington sprechen. War das vor 3 Jahren, wo sie gegen Montana verloren haben und irgendwie eine Saison zum Vergessen hatten? Und dann kommt Kalen DeBoer, dessen Karriere auch zwischendurch 10 Jahre in der NAIA war, also eher so auf dem ganz tiefen College-Level. Das ist schon eine spannende Geschichte alles.
Das ist eine spannende Geschichte, Kalen DeBoer übrigens, derjenige mit der längsten Siegesserie im College-Football. 21 Spiele hintereinander erfolgreich bestritten und gewonnen.
Und bisher 25-2 bei Washington. Also kann man nicht meckern.
Gut, Nicola, du weißt, ich bin Deutscher. Ich kann grundsätzlich immer meckern. Das finde ich auch wichtig, dass man diese Praxis nicht vergisst. Gerade in Zeiten, wenn es einem zu gut geht und alle Leute glücklich sind, wie aktuell in Deutschland, muss man wissen, dass man auch noch meckern kann. Aber für Washington mit Sicherheit ein Riesending. Und gerade, ich habe es ja, ich glaube, das war gerade der Teil, wo Jan kurz off war. Ich habe mich hier als Ari Wasserman-Gläubiger geoutet, was das Thema Five Stars und auch Elliot hatte das ja schon vor ein paar Jahren, das Thema, wie viele Five Stars, wie viele Four Stars hast du in deinem Roster? Wie hoch ist das Talentlevel?
Ich hab's mitbekommen.
Okay. Und da ist Washington schon eher die Ausnahme. Es ist bizarr, dass es jetzt tatsächlich 2 Mannschaften sind, die dem zumindest, also ich weiß im Athletic, weil die Diskussion lange, was war das? Alabama, Ohio State, Georgia, ich glaube Texas war noch dabei, ich bin mir gerade nicht sicher, oder das Feld. Irgendwie in Woche 9 oder 10 und jetzt stehen tatsächlich 2 Teams im Finale, die da halt. Man kann sagen, an der einen Stelle mit sehr Glück gehabt haben, das brauchen im Übrigen aber auch die anderen Teams, Stichwort Alabama und das Spiel gegen Auburn, um Nummer 1 zu nennen. Jetzt stehen 2 Teams im Finale, die dem nicht entsprechen. Und das macht vielleicht die Saison aus. Vielleicht lässt es hoffen auf ein bisschen mehr Parität. Bei Washington muss man natürlich sehr genau schauen, weil die natürlich in ihrem Einzugsgebiet zusammen mit Oregon schon die klare Nummer 1 waren. Klar, es ist auch mal der eine oder andere Recruit zu USC oder nach Kalifornien generell gegangen, vielleicht auch mal an eine andere Schule im Norden. Natürlich können die sagen, hey, wir vergrößern unsere Brand, dass wir in der Big Ten sind und jetzt eine National Conference spielen. Aber du gibst damit vielleicht auch ein bisschen Regionalität und ein bisschen was Besonderes ab. Und ob dann der gemeine Freestyle-Recruit, der dir vielleicht hilft, wirklich Bock hat nach Maryland und nach Rutgers und nach Iowa zu fliegen, Weiß ich nicht. Ja, aber das sind dann Gedanken für die nächste Saison. Sie haben eine absolut gute Chance, die Partie zu gewinnen. Und wenn Jan Michael Penix nennt, dann muss ich auch sagen, ich bin ja noch nicht tiefer im Tape für den Draft. Ein Spiel habe ich bis jetzt gesehen. Das war schon eine bombastische Vorstellung. Also gerade, also man kann das nicht hoch genug. Da waren so viele Dinger, so viele Spot-Throws, also nicht nur Spot-Throws, sondern auch Dinge mit Antizipation dabei. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wann das letzte Mal gerade in einem Player 5. Stroud vielleicht letztes Jahr, keine Ahnung, aber
ja,
so Stroud aus dem letzten Jahr ist halt das Erste, was einem in den Kopf kommt, aber das war schon eine bombastisch gute Leistung. Sorry, das war jetzt wieder relativ unstrukturiert, Nikola, aber.
Also in den Playoffs haben wir das öfter gehabt. Ne?
Ja.
Also die Lawrence Show, Tua Show, Burrow Show, da waren ja schon ein paar krasse Dinger dabei insgesamt. Ne? Also das in Teilen auch die Oklahoma Quarterbacks, die haben in den Playoffs meistens aber dann Catch-up spielen müssen.
Ja, aber was das ein krasses Jahr, ne? Und ich meine, wir haben diese Runs immer wieder, wir sehen es ja auch in der NFL immer mal wieder, diese One-Score-Runs. Die sind meistens dann nicht über zwei Saisons sustainable, hätte ich fast gesagt. Aber ja, für die ist es gut gegangen. Vielleicht geht es auch noch ein Spiel mehr gut.
Stimmt, finde ich, aber also ich finde, Washington hätte letztes Jahr schon einen Big Bowl gehört. Sie waren so ein bisschen, finde ich, ein kleiner Snap gewesen. So ganz aus dem Nichts kommt die Saison ja nicht, finde ich. Also dazu waren sie letzte Saison auch schon zu eindrucksvoll. Klar hat man jetzt nicht unbedingt mitgerechnet, dass sie im Finale stehen, aber das war für viele, für Georgia vorher bestimmt, und ich würde ja auch nach wie vor sagen, dass Georgia das beste Team diese Saison war. Da bleibe ich bei. Aber das ist halt, du hast da halt das entscheidende Spiel.
Gewinn halt gegen Alabama. Verloren.
Genau, gewinn halt gegen Alabama, klar. Und werden die jetzt sagen, ja, wir hatten Bowers angeschlagen, McConkey angeschlagen, gut, aber das haben andere Teams, haben auch irgendwelche Ausfälle, und man hätte trotzdem Alabama schlagen können, ne? Dann braucht es halt nur ein bisschen mehr Execution, dass du nicht irgendwie, was war das da, den Reverse fallen lässt oder so. Also ja. Also
du hattest es selber in der Hand, in diesen Playoffs zu stehen, sagen wir so.
Du hattest es selber in der Hand, genau. Und das ist ja das Schöne, das haben alle. Fast alle. Man kann natürlich sagen, Liberty hat es nicht in der eigenen Hand gehabt, weil sie alle Spiele gewonnen haben und da nicht drin sind, aber sagen wir mal, die Power 5 haben es in der Hand. Und Georgia war halt, ist halt einfach eine unglückliche Saison gewesen. Letztes Jahr ist Ohio State mit der Niederlage in die Game reingekommen trotzdem, weil man einfach nicht genügend passende Kandidaten hat. Diese Saison war das halt nicht so. Klar, Florida State hat es irgendwie auch nicht in der eigenen Hand gehabt, offensichtlich. Darüber haben wir aber letztes Mal schon genug lange geredet. Und ja, jetzt haben wir halt zwei Teams. Ich würde übrigens aber bei Christian, ich würde sagen, Michigan gehört schon zu denen, die auch hervorragend rekrutieren. Also da gibt es dann Nuancen, dass das eine vielleicht das fünfte, das andere das beste Team ist. Das Washington, klar, war natürlich jetzt eine Überraschung, aber das ist natürlich auch so eine Sache, das gibt natürlich eine Gefahr, trotz aller großartigen Leistungen, insbesondere von Kalen DeBoer, dass natürlich Penix, Odunze und die anderen Receiver da jetzt schon eine sehr relevante Rolle spielen, das nächstes Jahr womöglich einfach ein bisschen schwieriger wird. Insbesondere natürlich, wenn sie dann in der Big Ten spielen müssen oder dürfen.
Übrigens ist Michigan fürs Finale jetzt Favorit mit 4,5. Und Over Under 55,5. Das Finale in Houston in der Nacht von Montag auf Dienstag, 1.30 Uhr morgens. Es geht also zu zivilisierteren Zeiten zu Ende, hoffentlich, als dieses zweite Halbfinale. Christian, ist Michigan auch für dich Favorit mit 4,5 in diesem Spiel?
Gute Frage. Gute Frage. Die erste Frage, die sich mir in dem Matchup stellt, wird Michigans Physis Washington überballern? Das Matchup, auf das ich am gespanntesten bin, ist die Michigan D-Line gegen die Offensive Line von Washington. Wenn die Line von Washington hält, ich würde die Chancen als nicht komplett gering einschätzen, auch wenn die D-Line ein brutal gutes Spiel gegen Alabama hatte. Wenn die Line hält, dann gib mir die Huskies. Weil ich glaube, und Jan hat ja dieses diverse Skill-Core eben auch angesprochen, das ist eben nicht nur Odunsi, sondern es sind eben auch etliche andere Spieler. dass die den Wolverines wehtun können. Ich glaube, dass Harbaugh relativ aggressiv callen wird. Aber normalerweise, also normalerweise musst du, was du gerade von Pennings gesehen hast, musst du eigentlich sagen, okay, wir fallen in der Zone, wir halten alles vor uns. So, Pennings schlägt uns nicht mit 350, 400 Yards Passing. So, keine Ahnung.
Sieht Michigan das überhaupt sonst, sowas wie Pennings?
Ohio State? Ja gut, Penn State, dieses Jahr.
Nee, also von Iowa schon mal nicht.
Ist ja nicht.
Jan, grätsch da ruhig rein. Ich bin mir ehrlich gesagt unsicher. Ich bin mit meinem Latein am Ende, aber das erste Matchup, wo ich halt sage, da werde ich besonders halt drauf gucken, ist halt Michigan D-Line gegen Washington State, Washington O-Line.
Ich glaube, wir haben da zwei unfassbar gute Duelle auf der Seite. Also einmal eben das, was du genannt hast. Michigan D-Line hat ja nicht diese mega Monster-Pass-Rusher wie noch mit Hutchinson und David Ojabo, aber eben dadurch, dass sie so viel diesen ganzen Twists und Stunts, dass sie einfach eine O-Line richtig durcheinander kriegen können und dann eben notfalls den Nickel-Blitz haben sie gegen Alabama oft geschickt, die Linebacker haben sie überraschend oft geschickt, das ist sonst nicht unbedingt ihr Stil. Also sie können da einfach ein bisschen hin und her schieben und haben da einfach ein paar wirklich gute Plays, die vielleicht was ausgleichen, dass sie eben nicht diesen einen Monster-Rusher haben mehr. Und das hat ja sehr gut geklappt. Es war jetzt nicht das Team mit den meisten Sacks, aber es ist halt eins, was immer wieder Pressure generiert. Und dann hast du auf der anderen Seite halt diese O-Line mit diesen beiden Tackles, Fortano und Rosengarten. Rosengarten natürlich wirklich ein sehr guter Name für einen O-Liner. Da denkt man irgendwie an was Romantisches. Aber die halt wirklich ja auch gegen Texas die Edges komplett kontrolliert haben.
Also wenn einer Rose Bowl MVP werden sollte, dann doch er, oder?
Eigentlich ja, aber er hat nicht im Rose Bowl gespielt, leider. Das ist ein bisschen schade. Aber auch Sugar Bowl und Rosen, das passt jetzt auch irgendwie ein bisschen nach, weiß ich nicht, Rosenwasser oder keine Ahnung. Nee, aber das wird auf jeden Fall spannend sein, aber für mich vor allem schematisch spannend, nicht so sehr ein Duell, wo ich jetzt sage, der eine Super Rusher, sondern eher, wie kriegt Washingtons O-Line das kommuniziert, dass sie eben da aufmerksam genug sind. Bisher haben sie es immer gemacht und dazu kommt halt das Panics ja, gerade auch in diesem Spiel jetzt. Man hat ihm vorher das ab und zu mal vorgehalten. Ja, unter Druck ist er manchmal überhastet und da gab es auch ein paar Fehler, das stimmt. Aber in diesem Spiel hat er sich einfach so sound gezeigt, wie schnell er es antizipiert hat, wie schnell er dann auch den richtigen Schritt in die eine oder andere Richtung gemacht hat. Dazu haben sie auch immer wieder die Pocket leicht verschoben, dass er nicht den Straight Dropback gemacht hat und da einfach saß wie ein einfaches Ziel, sondern dass er so ein bisschen nach links oder rechts rausgegangen ist. Das wird super spannend sein. Und der andere Punkt ist, denke ich, natürlich dieses Receiving Core, diese drei Top-Receiver mit Odunze, mit Polk und auch eben mit Jalen McMillan, der halt seitdem er wieder da ist, sieht die Offense anders aus, weil das ein Slot ist, der so viel machen kann, was normale Slots nicht machen. Also wirklich auch gerade das tief attackieren, wirklich einen kompletten Route-Tree laufen, nicht so diesen üblichen Slot-Route-Tree nur underneath, aber eben auch Ball in der Hand und schnell nach vorne. Das ist einfach ein sehr, sehr variabler Spieler. Und dann hast du die gegen diese wirklich herausragende Pass-Defense, die ja Alabamas Receiver komplett, also die haben sie ja komplett dominiert. Burton galt ja von der Zeit auch als ein hoher Draft-Pick, würde ich auch nicht ausschließen, dass es noch sein könnte, auch wenn er ein bisschen inkonstant ist. Und Bourne, die haben keinen Stich gesehen. Und Will Johnson, also der eine Corner, der halt so groß, lang, sehr athletisch und extrem beweglich ist, der gegen Odunze, das wird halt ein krass physisches Duell. Vielleicht stellen sie den ab und zu an die Line und gucken mal, ob man Odunze ein bisschen bewegt kriegt oder den Rhythmus gestört kriegt, wenn man Bump and Run spielt. Ich bin extrem gespannt. Und auf der anderen Seite, Christian, du hast es gerade angesprochen, das haben sie ja schon eben gegen Alabama gemacht, dass sie sich einfach zwei Safeties hinten hinstellen und einfach tief verteidigen. Und ich glaube, das, also könnte ich mir gut vorstellen, dass man das macht gegen Washington, dass man Rod Moore und vielleicht, und sie haben ja als zweiten Safety dann ihren Backup genommen, Quinton Johnson, weil der eben ein bisschen klassischerer Cover Safety ist als ihr Starter Page, der eben so ein 6'4", 210 halber Linebacker Box Safety ist. Vielleicht stellen sie wieder zwei hinten rein und sagen, okay, ihr müsst uns erstmal deep schlagen mit unseren Top Corners, auch mit dem Slot Sainry Still, der einfach ein super krasser, also wirklich ein Game Changer sein kann gegen McMillan. Das wird ein super Duell. Also da hat man einfach überall auch so krass draft-relevante Duelle natürlich. Auch wenn Will Johnson, der Top Corner, jetzt nächstes Jahr noch nicht raus darf. Aber das wird sehr spannend und vor allem muss man eben gucken, wir hatten ja am Anfang darüber gesprochen, Dylan Johnson, der Running Back, wie fit wird er sein, wenn er spielen kann? Zum einen, dass man eben so ein bisschen, das haben sie ja bei einigen Spielen gut machen können, dass man ihn als physischen Runner einsetzt, um die Defense so ein bisschen, wie soll ich sagen, auch da zu fordern. Ich glaube, das sollte man gegen Michigan, muss man das nicht unbedingt tun. Auch wenn die jetzt ein paar Probleme gegen Alabama hatten, da würde ich das Laufspiel eher vernachlässigen. Das Ding ist aber, dass das halt ein krasser Pass-Blocking-Back ist und da auch wirklich in dem Spiel gegen Texas viele Blitzes aufgenommen hat. Und Washington hat dahinter jetzt nicht das größte Talent an Running Backs. Und das allein dafür, dass man den eben bei Third Down oder auch bei früheren Shots aber drin lässt für Protection, das wäre schon extrem wichtig, dass der da auflaufen kann. Allein aus diesem Grund. Aber diese Matchups, sowohl diese Top-Receiver gegen diese Super Secondary, als auch diese Top-O-Line gegen einen zumindest sehr variablen Rush und sehr kreativen Rush, das ist schon, also Huskies Offense, Wolverines Defense, viel besser geht's nicht. Das sagt auch jede Statistik eigentlich. Michigan ist die Nummer 1 Defense dieses Jahr und Washington ist eine der 2, 3 besten Passing Offenses. Das wird schon ein absoluter Kracher werden.
Wir erwarten keine einseitige Geschichte wie letztes Jahr.
Ich nicht. Ich bin übrigens dabei. Ich würde mich nicht wundern, wenn die Huskies das knapp gewinnen. Weil sie diese Klatschnummer, die haben sie einfach so oft, das kann nicht alles Glück sein. Oder ist es auch nicht, sondern die spielen das wirklich so sound. Und vielleicht ist es ja auch ihre Strategie, das wird man sehen, dass wenn sie sagen, okay, wenn die Defense halt so vorsichtig spielt und Big Plays verhindern will, dann machen wir es halt underneath. Das können sie nämlich fast genauso gut und das ist halt so schwer zu stoppen. Und darum, wenn der Backfit ist, allein fürs Pass-Blocking, das wäre schon extrem wichtig. Wenn nicht, denke ich, kann Michigan wirklich guten Gewissens das Run-Game komplett vernachlässigen und auch ein paar mehr Blitze schicken, weil die Backups, die werden nicht dieselben Skills damit bringen.
Wenn sie am Ende Meister werden sollten und man schaut auf den Spielplan, ich weiß nicht, ob es schon mal dann ein Team gab, das so viele Kracher hatte, aber ja.
Wie Washington, ja.
Wie Washington.
War. Absolut. Und dann auch noch ungeschlagen durchgeht.
Insofern ist auch das ja fitting, ne? Dass du jetzt tatsächlich dann eben auch diese zu null Teams halt in den Finals hast. Hätte anders ausgehen können. Wir reden von Verlängerung von einem 6-Punkte-Spiel. Make no mistake, aber. Ja.
Und bei Washington halt diverse, sehr, sehr enge Partien vorher, ne?
Völlig krank, ja. Allein die Dinger gegen Oregon, also das erste auf jeden Fall. Ja. Und
das zweite fand ich, haben sie total verdient gewonnen. Das erste war schon eher ein bisschen glücklich. Aber auch die anderen, ne? Also Apple Cup, wo sie bei Ausgleich spät im vierten Viertel in der eigenen Hälfte einen Fourth Down spielen und ein Endaround mit Odunsi laufen, weil sie wollten es unbedingt.
Als geht.
Wollten es unbedingt da entscheiden.
Weil man es kann. Gut,
aber das zeigt ja auch, weil man es kann, aber man kann es offensichtlich ja nicht immer so, dass die Spiele halt von vornherein klar sind. Ne? Dieses Ding im Regen gegen Oregon State, was halt super eng war, gegen Utah hatten sie Probleme in der Defense. Arizona State, also letztere waren wirklich nicht gut, im 8-Punkte-Spiel, wo die Offense total gestruggelt hat und man, glaube ich, das war ein Pick-6 irgendwie, der einzige Touchdown. Also sie haben es ja auf alle mögliche Weisen geschafft, in jedem Spiel dann doch immer am Ende noch oben aufzustehen. Das ist schon auch irgendwann eine Kunst.
Also Washington gegen Michigan, das letzte Spiel dieses Jahr. Wer unbedingt hin will nach Houston, Tickets gibt's ab $900, was verglichen mit dem Super Bowl immer noch sehr guter Preis ist, aber das Finale. Ansonsten wurde vor Weihnachten, über Weihnachten, zwischen den Jahren bis quasi zum Jahreswechsel viel gebowlt in College Football. Und Jan, also ich bleib dabei, für mich ist das System inzwischen komplett kaputt, also wir haben es vor ein paar Jahren irgendwann mal gesagt, ich glaube, ging es mit McCaffrey los, der irgendwie den Bowl nicht gespielt hat. Und zu dem Zeitpunkt war das noch was eher Ungewöhnliches. Aber inzwischen, zwischen Transfers und gehe dann in die NFL und spiele deshalb nicht, das war jetzt schon recht wild.
Das ging damals, das war die Saison, wo sowohl Christian McCaffrey als auch Leonard Fournette verzichtet haben. Und da war das exotisch und wurde das auch noch stark kritisiert. Ich muss zu meiner Schande gestehen, damals fand ich das auch doof irgendwie. Ich habe mich da später dann mit auseinandergesetzt und habe meine Meinung da auch schnell revidiert. Aber ich möchte das nicht unerwähnt lassen, dass ich damals dachte, was soll denn das? Das ist doch irgendwie, nimmt man die Bowl-Season nicht ernst. Ja, mittlerweile, also der eine Teil ist natürlich wirklich diejenigen, die den Opt-out gemacht haben für die NFL. Das ist aber jetzt nicht, fand ich jetzt nicht überkrass, was da, also da sind auch viele gute eingestiegen. Nur das Problem kommt dazu natürlich, dass das Transferportal halt vorher öffnet und viele Spieler, die einfach eine gute Saison gespielt haben bei einem kleineren Team, einfach mal gucken wollen. Die können ja immer noch zurückkommen, aber einfach mal gucken wollen, ob sich nicht vielleicht irgendwo doch was Größeres anbietet, ob man
Was
irgendwo vielleicht
geht
noch
denn so, genau?
einen netten NIL-Deal abgreifen kann, und das war halt schon eine Riesenmenge. Das waren eben nicht nur Backups, sondern da waren eben auch wichtige Spieler dabei, und dadurch, ja, also ich hatte mit Andreas Heddergott, viele Grüße an dieser Stelle, darüber kurz geschrieben, und wir haben überlegt, weil ich habe früher ja wirklich jeden Furz Bowl gesehen, und das war dieses Jahr, also
Also früher
seit 2000.
inkludiert bis 2022 gefühlt.
Ja, letztes Jahr auch noch, obwohl ich da schon gemerkt habe, dass so ein bisschen die Stimmung bei mir nachlässt, aber ich habe es noch versucht. Ich habe auch eigentlich auf meinem Blog habe ich auch fast jeden Bowl, glaube ich, previewt, und davon habe ich mich verabschiedet. Und ich muss auch, ja, dieses Jahr war es schon so, dass ich relativ wenig gesehen habe. Und ich habe mit ihm noch überlegt, und wir waren so, ich meinte so, bei mir war es wahrscheinlich 2004, 2005 rum, wo man natürlich auch noch nicht so viele sehen konnte, dass ich so wenig geguckt habe. Es hat mich einfach nicht interessiert. Und dann musstest du, und dann hast du vielleicht auch ein Preview geschrieben und dir da ein bisschen Mühe mitgemacht. Und dann hörst du aber, dass die drei Spieler, die zwar eigentlich gesagt haben, dass sie auflaufen, dann auch kurz vor Kickoff doch verzichten. Und dann hast du im Grunde genommen relativ viele Spiele gehabt, wo es einfach darum ging, wer tritt kompletter an. Und bei wem fehlt vielleicht auch, ich meine, es sind auch wirklich sehr viele Starting Quarterbacks ins Portal gegangen einfach. Bei ganz vielen Teams hat man dann die einfach, naja, mal gucken wollen, ob sie vielleicht doch noch woanders unterkommen. Und dann sind da zum Teil halt Backups oder Third Stringer aufgelaufen, die 5 Pässe geworfen haben. Und das, ja, es hat einfach einen sehr, sehr begrenzten Wert. Darum würde ich auch mittlerweile dafür plädieren, dass man die Ergebnisse quasi so ein bisschen aus den Records auch der Head Coaches schreibt. Wenn man sagt, ja, der hat einen Bowl verloren. Früher war das was Wichtiges, weil beide Teams in kompletter Stärke aufgetreten sind, weil beide Teams natürlich auch wahnsinnig, also selbst bei kleineren Bowls waren es oft giftige Spiele, weil man dieses Ende der Saison wollte man unbedingt gewinnen. Und heute hast du dann irgendwie zum Teil da wirklich absolute Rumpfteams auftreten, die, ja, wo dann sagen, kannst du als Fan vielleicht sagen, okay, da guckst du schon mal für nächste Saison, wer könnte sich da in den Vordergrund spielen, aber das hat dann doch relativ begrenzte Aussagekraft, einen begrenzten Wert. Und ja, leider war es dieses Mal dann zu, also es gab einfach wenig Bowl-Spiele, auch von denen, die ich gesehen habe, die mich wirklich begeistert haben.
Also es
Und
gab feste Größen, wie zum Beispiel das Iowa 0 Punkte gemacht hat, aber ja.
ja, gut, letztes Jahr haben sie 0 Punkte zugelassen. Dieses Jahr haben sie 0 Punkte gemacht. Das ist natürlich eine schöne Sache. Ja, das war natürlich, das ist so ein typischer Bowl gewesen. Wobei bei Iowa muss man ja sagen, da lag es jetzt nicht unbedingt daran, dass sie halt in einer schlechten Besetzung aufgetreten sind, sondern dass die Offense halt sich nicht verbessert hat, komischerweise in 3 Wochen. Und ja, und Tennessee halt irgendwann, da muss man sagen, hat die Defense von Iowa ein bisschen nachgelassen. Vielleicht hat sie auch einfach keine Lust mehr gehabt. Nach der Saison ist die Spannung weg, dass man da jetzt nochmal so spielt, dass man jeden einzelnen Stück Kohle aus dem Feuer holt oder so. Und ja, da war es jetzt höchst spannend zu sehen, was Nico Iamalea, der Top-Recruit von Tennessee gemacht hat, aber also der Quarterback. Aber ansonsten, ja, solche Spiele. Und dann natürlich, das muss man leider auch sagen, dass die New Year's Six Bowls ja fast durch die Bank eigentlich enttäuschend waren. Ja, also das können wir vielleicht gleich nochmal zumindest 3 Worte einzeln verlieren, aber das ist natürlich, also klar, der Orange Bowl war natürlich das Highlight oder Lowlight in der Hinsicht, aber es war jetzt nicht der einzige, der einfach sehr, sehr wenig geboten hat. Also das war sicherlich die schlechteste. Das war, würde ich auch sagen, bin ich bei Christian. Letztes Jahr hatten wir ja schon dramatische Playoffs. Diesmal, denke ich, war das qualitativ, auch wenn Michigan, Alabama manchmal ein bisschen sloppy war, aber insgesamt qualitativ vielleicht nochmal einen Tacken drüber. Vor allem einfach von allen 4 Teams. Das war vielleicht wirklich das Beste, die besten Halbfinals als zwei Halbfinals. Aber die anderen New Year's Six Bowls, oh, das war schon schwer zu ertragen. Ich habe sie zwar alle gesehen, wobei beim Orange Bowl bin ich in der Halbzeit raus, aber das war jetzt sicherlich nicht das, was man da drunter sich versprochen hat. Und ja, insofern würde ich dir zustimmen, das System so ist tot. Es kommt ja auch ein neues jetzt mit den 12er Playoffs. Ob das die anderen Bowls jetzt rettet, wage ich mal ganz vorsichtig zu bezweifeln.
Glaube ich auch nicht. Christian, ich glaube, Florida State, dass da vielleicht der ein oder andere Spieler mehr sagt, so, ja, fürs Halbfinale wäre ich geblieben, aber also für die Nummer, die macht er mal brav alleine, kann man nachvollziehen, dass jetzt 63-3 bei Georgia Florida State nicht zwingend Werbung für College Football ist, allerdings auch.
Ja, das war ja, da war ja fast mitzurechnen. Also, die sind ja auf der letzten Rille, sind die ungeschlagen geblieben und die sind ja auch einfach schon ein bisschen verarscht worden. Entschuldigung, wenn ich es so hart formuliere.
Ja, ja.
Übrigens, wir freuen uns alle, wir schreiben uns alle in den Kalender rein, Florida State Clemson nächstes Jahr mit DJ One Galilei.
Ja, stimmt, die haben den Transfer bekommen. Ich mache Florida State und spielen da gar keinen Vorwurf, weil das System die letzten Jahre konstant entwertet worden ist. Und jetzt kommt Neues, da muss man sehen, was mit den anderen Bowls dann halt ist. Natürlich wird es ein Stück weit dafür sorgen, dass der eine oder andere Spieler die Partie vielleicht spielt, natürlich, weil es auch ein riesen Showcase ist. Ne? Das darf man nicht vergessen. Du kannst dich da schon nochmal ordentlich ins Schaufenster stellen, gerade Richtung NFL etc. Das mit Sicherheit. Ein Aspekt, den ich vielleicht noch mit reinbringen will. Ich habe es damals grundsätzlich begrüßt, dass es diesen Early Signing Day gibt. Das Problem ist, dass viele Coaches während der Bowl-Saison nur am Rekrutieren sind und am Closen sind. Dann kommt das Transferportal dazu. So banal wie es klingt, sobald du in diesem Bowl bist und gewisse Gelder sicher hast, ist es nicht mehr so wichtig, ob du diesen Bowl gewinnst oder nicht. Ja, auch da hängt nochmal ein bisschen Geld dran, aber der Fokus bei vielen Teams ist Recruiting, sei es die Highschool-Spieler oder sei es das Transferportal. Ich habe den besten Vorschlag, den ich jetzt tatsächlich gelesen habe, ist zu sagen, lasst uns einen Early Signing Day machen im Sommer, vor der College-Saison für die Jungs, die einfach klar sind, mit gewissen Opt-out-Möglichkeiten, sagen wir, wenn der Coach zum Beispiel verschwindet etc., aber erhalten im engen Rahmen und lassen sie den zweiten Signing Day ganz normal im Februar machen, weil das ist auch für die Coaches, ist das, glaube ich, ein brutales Grinding. Also der Tag hat ja auch für die nur 24 Stunden. Und Nicola, wir haben ja in den letzten Jahren mit dem einen oder anderen Amerikaner in Deutschland gesprochen, der ja auch genau das angeführt hat, weil dass er keinen Bock
also
mehr
vom
hat.
Also Amerikaner gesprochen, Division One, FBS und FCS, ne?
Genau.
Die, wo man dann fragt, wie ist denn das so? Und dann quasi kommt, ja, also du schläfst 4 Stunden pro Nacht jeden Tag, genau. Und den Rest bist du nur am Rekrutieren.
Richtig. Und das ist halt gerade in der Phase von Transfer Portal ist es halt nochmal mehr explodiert. Und das entwertet halt die Spiele nochmal zusätzlich. Von daher, da würde ich mir eine andere Lösung wünschen. Und generell müsste man gucken, ob man den Kalender vielleicht nicht ein bisschen anpassen kann, alles vielleicht eine Woche vorzieht. Mal gucken. Glaube ich nicht, dass es passiert. Aber ich sag mal so, ohne jetzt wie der alte weiße Mann reden zu wollen, College Football hat ein bisschen was von seiner Magie in den letzten 5 Jahren eingebüßt durch verschiedene Entwicklungen. Das würde ich schon so sagen.
Das ist bei uns im Podcast sicherlich keine ganz neue Erkenntnis, aber das, also ganz kurz nur den Punkt, den du gerade angesprochen hast, der, ich glaube, es ist super schwierig im Sommer eine Early Signing Period zu machen, weil du hast einfach, du musst so viel Loopholes einbauen, wenn ein Team plötzlich vollkommen abscheißt, wenn der Head Coach entlassen wird, wenn auch der Position Coach, irgendein Position Coach entlassen wird, und das passiert ja öfter, dass dann der Running Backs Coach ausgetauscht wird, da hast du dann auch, selbst wenn du vielleicht kein Running Back ist, aber das war der Lead Recruiter, was machst du dann? Ich weiß nicht, ob man nicht vielleicht wieder auf den Februar zurückgehen sollte als einzigen Signing Day. Ist auch nicht die beste Lösung, weiß ich. Aber ich glaube, das Signing, also klar, das ist ein Problem, aber das ist halt vor Weihnachten gelöst. Das große Problem ist, glaube ich, wirklich das Transfer Portal in der Hinsicht. Und es ist gut, dass es das gibt. Aber ich weiß nicht, ob man das so unreguliert belassen kann, dass man einfach jedes Jahr einfach eine komplette Free Agency für alle, die wollen, macht. Weil das sorgt halt dafür, dass da natürlich Coaches auch über die ganze Zeit versuchen, irgendwelche Leute abzuwerben. Vielleicht ganz kurz noch zum Orange Bowl. Das war natürlich Also ich kann es total verstehen, dass die Florida State Spieler alle, die können, sagen entweder ja, wir gehen jetzt schon ins Portal, weil mit den Orange Bowl spielen wir so nicht. Und jeder, der kann, irgendwie den Opt-out für die Draft wählt. Und das haben ja dann wirklich extrem viele gemacht. Wir haben ja ein absolutes Rumpfteam gehabt. Die hatten ja nur noch knapp über 50 Spieler, mit denen sie da angereist sind. Das inkludiert alle, auch irgendwelche Freshmen und so. Da mussten sie ja noch, also war ja vollkommen krass, sie mussten dann noch ihren Receiver Ja'Kai Douglas schnell zum Running Back umschulen, weil sie nicht genug Running Backs auf dem Roster hatten oder so. Das ist natürlich, dann spielt sie gegen Georgia, die haben halt zwei Absagen. Amarius Mims und Brock Bowers, die beide angeschlagen waren. Also sozusagen jeder, der fit war, hat auch gespielt. Und das kriegen ja sowohl Georgia als auch Alabama immer wieder hin, die Leute auch für kleinere, große, aber kleinere Bowls. Alabama hat das beim Citrus Bowl auch mal gemacht gegen Michigan. Da sind dann Jerry Jeudy und Co. alle noch aufgetreten, obwohl sie kurz danach First Rounder waren. Das ist bei diesen beiden Programmen wirklich erstaunlich, wie sie ihre Spieler auch für alles eigentlich motivieren können, dass sie da trotzdem auflaufen. Und natürlich passiert dann das, was da passiert, dass Florida State mit dem Third String Quarterback, weil der Second Stringer Rodemaker war ja auch im Portal, und im Grunde genommen keinen Waffen. Also ich hatte nochmal nachgeguckt, die Receiver, das waren halt, die hatten, glaube ich, keiner hatte über 7 Catches in der Saison, und die Running Backs waren halt der Fourth Stringer und eben dann Ja'Kai Douglas, der Slot Receiver, der mal schnell umgeschult wurde, weil er es in der Highschool noch gespielt hat. In der Defense sind ja ungefähr alle Starter ausgefallen, die irgendwie Qualität hatten, bis auf einen. Ich glaube, Patrick Payton hat gespielt und vielleicht noch, ich glaube, noch Deloach, ne? Und das war es halt gerade in der Front. Und dann spielst du gegen Georgia und deren O-Line. Ja, was passiert? Ich meine, die laufen dich halt in Grund und Boden. Die haben fast 400 Yards sind die gelaufen mit einem 8er Schnitt. Das Passing war ja auch nicht so viel schlechter. Und die konnten ja dann wirklich jeden einsetzen. Die haben ja nachher noch hier irgendwie Jackson Mashamp eingesetzt. Also den Sohn von Will Mashamp oder so als Quarterback, der irgendwie der Fourth oder Stringer oder so was. Also das, ja, das sind dann einfach Spiele, die keinen Wert haben. Das hat Kirby Smart ja auch netterweise dann gesagt. Also das ist, hat für ihn natürlich auch keinen besonderen Wert, dass er da einfach die Third Stringer und Freshmen von Florida State abschlachten. Ne? Das kann es nicht sein. Und wie gesagt, anstelle der Seminoles fand ich das absolut konsequent, und ich bin relativ sicher, ich hatte das ja gerade im Vorlauf schon mal zu Nicola gesagt, wenn Florida State das ACC-Finale gegen Louisville verloren hätte und dann einfach so im Orange Bowl oder in irgendeinem anderen New Six Bowl gelandet wäre, da wären nicht so viele Absagen reingeploppt. Das war jetzt einfach auch ein Statement, dass man sagt, so lässt man sich nicht verarschen, das kann ich total nachvollziehen. Ist natürlich nur einfach so, dass das bedingt Sinn macht, dann solche Spiele auszutragen.
Ja, also wir haben ab nächstem Jahr dann das 12er Playoff, aber dann schauen wir mal, was so beim Rest passiert. Es ist ein bisschen was passiert im Coaching-Karussell. Ich weiß nicht, ob wir darüber sprechen wollen, Jan, Christian?
Finden wir gerne. Ich würde vielleicht gerne noch ganz kurz drei Sätze zu den New Year's Six Bowl sagen.
Ach so, genau, ja. Die New Year's Six Bowl, ja, mach mal.
Also, für diejenigen, die sie gesehen haben, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand das wirklich, also auch sonst, das mit Abstand die schlechteste Ausgabe. Das lag natürlich auch wieder daran, wir haben Missouri gegen Ohio State, tolles Spiel eigentlich mit zwei Spannen, oder vor allem eine sehr interessante und überraschend gute Offense von Missouri gegen diese unglaubliche Defense von Ohio State, und dann passiert aber, ne, dann geht halt Kyle McCord, der Quarterback von Ohio State, ins Portal, ist mittlerweile bei Syracuse. Der Backup Devin Brown, mit dem er in der Offseason im Sommer in Konkurrenz stand, verletzt sich halt nach ein paar Spielzügen, und dann kommt halt Lincoln Kienholz, der Freshman, rein und wirkt wirkt er so überfordert, wie es nur sein kann irgendwie. Und dann hast du halt ein Spiel, wo du halt weißt, okay, also Ohio State Defense hat über drei Viertel des Spiels einfach einen unglaublichen Job gemacht, diese Offense dann eben auch bei null Punkten zu halten, sodass du halt mit einer 3-0 Führung sogar noch ins letzte Viertel gehst. Irgendwann war es dann ein bisschen too much, aber auch da, Missouri, tolle Saison, natürlich super, dass man den Cotton Bowl gewonnen hat, aber auch das Spiel hat natürlich nicht den Wert, den es hätte, wenn Ohio State da, wie gesagt, das Marvin Harrison verzichtet, okay, aber dass du da dann mit dem dritten Quarterback spielen musst, der im Grunde noch keinen Snap richtig gesehen hat. auch Ole Miss, ne? Ole Miss wird sicherlich, reden wir nächstes Jahr noch ein bisschen mehr drüber, so wie die auf dem Transferportal zugeschlagen haben, muss da irgendwo, müssen die irgendwie am Ende des Regenbogens einen Sack Gold gefunden haben. Also anders kann man sich das nicht vorstellen, was die haben unfassbares Talent da reingezogen. Gewinnen den Peach Bowl gegen Penn State, bei denen halt ja nun auch Fersche nur der Top-Tackle und drei wichtige Defense-Starter, unter anderem eben die beiden Cornerbacks, die beiden Outside-Cornerbacks fehlen. Tolles Spiel von Ole Miss, keine Frage, war auch viel Kreativität dabei, aber auch da, ja, es ist halt nicht das Penn State von unter der Saison. Das merkt man allein daran, dass die statistisch beste Defense in der FBS dann 38 Punkte und irgendwie über 500 Yards zulässt. Das wäre halt wahrscheinlich, so gut Ole Miss auch ist, nicht passiert. Und über Oregon gegen Liberty, das war dann noch das Spiel, was die meisten, da hat man dann wiederum gehofft, dass bei Oregon vielleicht ein, zwei Spieler mehr verzichten und nicht nur Troy Franklin, und das ist halt nicht passiert.
Bo Nix wollte sein letztes College Football Spiel spielen.
Genau, genau, in seiner 500. Saison könnte sich irgendwie mit Hunter Renfrow zusammentun. So hat er dann. Und er wollte natürlich noch was machen. Er hat dadurch, dass er gegen Liberty irgendwann, am Anfang sah es ja nicht so aus, am Ende ist er, der ist so heiß gedreht, dass er dann jetzt auch noch den Completion Percentage Rekord von Mac Jones, den All-Time-Completion-Percentage-Rekord innerhalb einer Saison um wenige Zehntel oder Hundertstel Prozent gebrochen hat. Eine Zehntel müssen das wahrscheinlich gewesen sein. Genau, also Bo Nix hat da dann nochmal richtig, richtig klargezogen, und bei Liberty, ja gut, man hat, wir hatten es ja alle schon gesagt, Nicola, they kept on winning. Hat nicht für alle Teams gegolten, wenn man einfach immer weiter gewinnt, dass man dann große Finals erreicht oder große Ziele erreicht, aber da war es so. Ja. Gut, aber das war schon ein bisschen, war schon natürlich ein bisschen sehr langweilig oder eben durch die diversen Ausfälle geprägt. Insofern bleibt mir nur eins noch zu sagen, vielleicht zur Bowls. Nee, zwei Sachen würde ich noch loswerden. Das erste ist, dass Arizona Oklahoma geschlagen hat. Klar, Oklahoma auch ohne Dylan Gabriel, aber dass Arizona mit 10 Siegen rausgeht, mit dieser krassen Offense um Noah Fifita, um McMillan und Cowing, das ist schon eine der größten Sensationen dieser Saison. Und das andere, was ich jedem nochmal ans Herz legen will, Eastern Michigan, eins meiner Mac-Teams, das halt auch ohne Starting Quarterback richtig unter die Räder kommt gegen South Alabama. Was aber einen Spieler nicht daran hindert, lange nach dem Spiel, während South Alabama da steht und mit den Fans auf einen Spieler zuzustürzen und dem, gegen den Helm ein paar zu verpassen und danach fürchterlich verprügelt von der Mannschaft zu werden, wo man sich fragt, was sollte das?
Und was hast du genau erwartet, was passieren wird, wenn du das tust?
Das E in Eastern Michigan steht für Education.
Ich erinnere daran, dass vor wenigen Jahren, ich weiß nicht, ich glaube, Nicola fand das auch sehr gut, dass damals der Quarterback Glass irgendwie während des Spiels, sie lagen zurück und mussten irgendwie im letzten Drive, glaube ich, dann irgendwie einfach im Spieler eine reingehauen hat, beziehungsweise dem Helm eine reingehauen hat und dann irgendwie das Ganze, die Binsen runterging. Also es gibt Teams, mit denen es nicht unspannend ist, sagen wir mal so. Ja.
Aber man fragt sich schon, was ist da in Ypsilanti hier im Wasser, ja?
Ja, ansonsten ist es eigentlich ein ziemlich farbloses Team, möchte ich sagen. So ein bisschen farblos wie der Turf, auf dem sie spielen. Aber zur Bowl-Season scheint da gerne was, ja, weiß ich nicht. Scheinen sie sich besonders. Hat er nicht sogar einen, oder hat er einen Schiedsrichter? Irgendwie, das war doch wirklich völlig, völlig abstrus. Hat er dem Schiedsrichter eine reingehauen, weil er es irgendwie nicht gecheckt hat, dass das kein Spieler war oder so? Jedenfalls wurde er ejected danach, und ja, ist halt blöd, wenn der Starting Quarterback ausfällt, kurz vor Schluss.
Nein, er hat erst einen Spieler und dann einen Schiedsrichter. Er hat erst einen Gegenspieler gegen den Helm geschlagen und dann holt er nochmal aus. Und dann steht halt dummerweise schon der Schiedsrichter dazwischen und der kriegt Zeit.
Hast du es gerade gefunden, ja? Die Szene.
Mike Glass, der Dritte.
Genau. Den Namen erinnere ich gerade schon. Ich hatte nun die Szene, ob es ein Spieler war oder ein Schiedsrichter, mir vor Augen. Also sehr, sehr gut. Aber sowas, ich habe natürlich, es könnte sein, dass davon noch mehr solche Sachen passiert sind, aber ich habe sie schlicht auch einfach nicht mitbekommen bei einigen Spielen. Naja, man überlebt es halt, weil letztlich ist es eben auch nicht mehr so wichtig.
Es waren 10 Sekunden vor Schluss. Kannst du machen.
Kann man mal machen.
Ja, so viel also zur Bowl-Season. Genau, Arizona beendet die Saison mit 10 Siegen. Missouri kann sich auch freuen und ein paar andere dann ein bisschen weniger. Northwestern hat seinen Bowl gewonnen. Und ja, das also zur Bowl-Season. Wie gesagt, es gab noch ein paar Coaching-Wechsel im Laufe des Dezembers. Ich weiß nicht, ob wir die ansprechen wollen.
Hau doch mal ein paar raus. Können wir
Moment, wo habe ich? Ich habe hier eine Liste vorbereitet. Ich habe sie jetzt natürlich erfolgreich wieder geschlossen. Kommt sofort. Also Manny Diaz ist von Penn State weg und ist jetzt Head Coach. War es bei Troy? Nee.
Duke. Ja, zweite Chance, ne? Nachdem er bei Miami, das da nicht so gut geklappt hat, super Defense gebaut bei Penn State, eine sehr aggressive Defense, sehr riskante Defense, aber hat ja sehr gut geklappt und jetzt, ja, wird er Nachfolger von Mike Elko, denn der ist ja zurück zu Texas A&M, wo er vorher DC war, unter Jimbo Fisher. Jimbo Fisher, darüber haben wir ja schon geredet, ist ja nicht mehr dabei. Und da haben sie sich einfach denjenigen geholt, bei dem sie ja natürlich auch noch einen Teil des Rosters kennt und für eine gewisse Kontinuität steht. Und eben ja auch gezeigt hat bei Duke, was der da, was er wirklich in kurzer Zeit für ein kompetitives Team aufgebaut hat.
Genau, ansonsten ist Woody Fritz von Tulane nach Houston.
Und ziemlich logisch, ne? Da ist viel drüber spekuliert worden. Das war ein ziemlich heißer Name in den Coaching Ranks.
Letztes Jahr schon, aber dieses Jahr dann schon.
Ich hätte irgendwie gedacht, weil letztes Jahr hat er ja auch dicke Nummern abgelehnt. Mhm. Irgendwie hätte ich gedacht, der bleibt dann. Das ist gut, du hast ja schon länger für Houston geworben als ein Team, was einfach strukturell ein bisschen weiter oben anklopfen könnte. Vielleicht hat das Willy Fritz auch so gesehen. Ich hätte gedacht, dass er zu einem hochkarätigeren, also aktuell hochkarätigeren Programm geht als einem, was gerade sozusagen erst in die Power 5 aufgestiegen ist.
Sehr gut.
Ja, und das ist ja dann, sowas gibt ja dann immer so einen Domino-Effekt, ne? Dann ist John Sumrall, der Troy-Headcoach, der ja wirklich dann einen super Job gemacht hat. Keine Witze über Troy, Nicola. Ich sag's schon gleich mal zu Beginn, präventiv. Ist dann ja Nachfolger von Willy Fritz und auch eine sehr, sehr gute Verpflichtung bei Tulane geworden. Und Troy hat sich dann Gerard Parker, den Notre Dame OC, geschnappt. Also so läuft sowas ja dann immer, dass man einfach jeder schaut vielleicht nochmal bei einem aufstrebenden Head Coach und wenn man keinen mehr findet, nimmt man einen der guten OCs, vielleicht von einem größeren Programm auch, der dann eben Parker war schon mal Interims Head Coach in der Big Ten, aber
bei Purdue, ja.
Ja, genau, aber hat, glaube ich, sein erster richtiger Job, also richtig als Head Coach.
Jetzt ist er auch überhaupt erst 3 Jahre Coordinator gewesen seiner 20-jährigen Coaching-Karriere.
Ich glaube bei Purdue, habe ich es nicht vorliegen, war er eigentlich Wide Receivers Coach auch. Das ist, glaube ich, das, wo er kommt.
Genau. Dann war er bei Duke Wide Receivers Coach, dann bei Penn State, dann war er bei West Virginia Wide Receiver und OC. Notre Dame Tight End und dann dieses Jahr Notre Dame OC und Tight End.
Genau, und hat ja jetzt wirklich auch das Team da sehr gut auf oder die Offense wirklich sehr gut stabilisiert. Also das ist natürlich ein bisschen riskante Verpflichtung, aber ja genau, aber Troy ist natürlich jetzt auch nicht, also das ist, da hängen die Trauben jetzt nicht zu hoch, trotz der sehr guten Saisons jetzt unter Sumrall oder auch Neil Brown war da ja auch voll.
Wir bleiben trotzdem Troy. Ich weiß nicht, was du hast, Jan.
Das verbinde ich mit unseren Anfangszeiten hier, lieber Nikola. Das ist
hier sowieso.
Ja, also wir hätten damals nicht gedacht, dass es noch so viele Niederlagen zu besprechen gibt. Aber ja, Aber ansonsten.
Das ist echt nicht wahr. Das ist echt nicht wahr.
Übrigens, der Head Coach von Holy Cross ist jetzt bei James Madison.
Genau, das ist James Madison, muss man natürlich sagen, Kurt Cignetti, einer der heißeren Coaches, der ist jetzt zu Indiana, ist Nachfolger von Tom Allen da, und da bin ich sehr gespannt. Der hat ja auch im Portal schon ein bisschen für Aufsehen gesorgt und dann sich Curtis Rourke, den Ohio Quarterback, geholt. Das ist eine Personalie, die ich sehr spannend finde. Genau. Ansonsten noch zu erwähnen vielleicht, jetzt habe ich den Fall, genau, also Bob Chesney, da haben viele gesagt, Holy Cross, die letzten Jahre, ich habe das ja mit meinen Bulls auch erlebt, die gegen Holy Cross verloren haben. Boston College hat diese Saison ja gegen Holy Cross sehr, sehr knapp und mit viel Glück gewonnen.
Die Holy Cross Crusaders, schon, wir wollen es gerne nochmal.
Ja, genau.
Und wer sich denkt, wo ist das? Das ist Massachusetts.
Ja, und es ist damals, wie gesagt, die Bulls haben mit einer Hail Mary verloren gegen einen Quarterback, Matt Sluka, der halt vor allem Runner ist. Aber dann, ja, also es war wirklich grotesk. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, bei San Diego State, Sean Lewis, der OC von Colorado, von Deion Sanders, vorher der Head Coach von Kent State, der eine sehr krasse Hurry-Up-Offense laufen lässt, von Deion Sanders kurzzeitig so ein bisschen demontiert, weil da lief ja vieles nicht mehr ganz so rund am Ende. Der ist der Nachfolger von Brady Hoke geworden, der ja aufgehört hat bei San Diego State. Erstens gönne ich das Sean Lewis, weil ich den für ein sehr gutes Offensive-Mind halte. Zweitens hat das den Vorteil, dass viel spekuliert drüber worden ist, dass Tony White, der DC von Nebraska, weil der halt eine lange San Diego State Vergangenheit hat, dass er jetzt nun ein natürlicher Kandidat wäre und da auch interviewt wurde. Und ich bin sehr froh, dass sie sich einfach für die Offense entschieden haben und Tony White mit einem deutlich verbesserten Vertrag bei Nebraska geblieben ist.
Aber jetzt mal ernsthaft, die Nummer bei Colorado, und ich weiß, die haben dann noch Recruiting-technisch zugeschlagen, einen anderen Five-Star geflippt, einen O-Liner etc. Das Ding hat trotzdem so viel Katastrophenpotenzial im nächsten Jahr.
Absolut, absolut.
Also, ich werde da in der ersten Reihe sitzen, das kann ich euch garantieren. Ich muss schon wieder aufpassen, mein Bullshit-Detektor bei Deion Sanders schlägt mittlerweile deutlich öfter an, als ich das vermutet hätte.
Ja, am Anfang ist einem das nicht so, da war man irgendwie, also da fand man das auch krass, wie er das gemacht hat, irgendwie, also
ungewöhnlich. Also der hat auch in der HBCU dumme Sachen von sich gegeben, ne? Also wirklich Sachen, die ein bisschen respektlos waren. Aber Fakt ist, er hat da halt gewonnen, hat ein Programm umgedreht, hat da rekrutiert wie sonst nichts. Und ich sag mal so, jetzt kam halt mal der erste Roadblock. Das ganze Handeln von der offensiven Seite des Balles würde ich mal mit unsouverän vorsichtig beschreiben wollen. Ja? Die Konsequenzen hast du ja gerade schon genannt.
Die ersten drei Wochen von Colorado nächste Saison sind North Dakota State bei Nebraska bei Colorado State. Also bei Colorado State werden wahrscheinlich Waffen ausgepackt.
Ja, das wird hässlich.
Das Problem ist ja auch, dass dieses Jahr, also dass denen ja doch jetzt relativ viel Commits abgehauen sind. Die haben ja, letztes Jahr war das Recruiting-Ranking deutlich besser, obwohl er ja viel weniger Zeit hatte, aber da war der Hype so groß. Deion macht alles anders. Und jetzt sind ihm ja doch ein paar abhandengekommen. Die haben jetzt ein relativ maues Ranking insgesamt. Ja, du hast recht, sie haben den Tackle geflippt. Aber das sieht nicht so richtig gut aus. Also da gibt's schon Teams, die ein bisschen mehr für Furore gesorgt haben.
Sie spielen dann zu Hause gegen Utah, Baylor, Oklahoma State, Kansas State und Cincinnati und auswärts bei Arizona, bei Kansas, bei Texas Tech und bei UCF. Das ist auch eine kurze Reise von Boulder nach Orlando.
Ja, ich meine, gut, natürlich, die Big 12 ist natürlich jetzt die einfachste Power 4 Conference. Ne? Das muss man, ist ja klar, dass da hat man auch eine Chance, auch ein paar mehr Spiele zu gewinnen als in dieser wirklich krass kompetitiven Pac 12 dieses Jahr. Aber das hätte schon, also wenn es ein bisschen weniger Chaos gegeben hätte und denen die Recruits geblieben wären und man das Gefühl hätte, dass das einfach nicht so auf tönerne Füßen und nicht so auf seinen Launen besteht, sag ich mal, oder steht vor allem, dann hätte man da jetzt durchaus, wären die schon einer der Favoriten gewesen. nächste Saison. Und ich meine, das ist der schnellste Weg in die Playoffs, die Big 12 zu gewinnen gerade. Ne?
Klar, aber das beschreibt es schon perfekt, was du sagst. Also so mein Gefühl halt auch, was das Thema Launen betrifft. Mal abwarten. Ich meine, man darf auch Sanders, man darf ihm auch ein gewisses, also ich gestehe allen Leuten zu, dass die sich halt auch weiterentwickeln. Und ich halte den nach wie vor nicht für dumm. Überhaupt nicht.
Nee, ist auch nicht. Überhaupt nicht.
Von daher, der wird seine Schlüsse auch gezogen haben. Die Frage ist, was dann das Produkt ist. Denn um jetzt mal den alten Eduard Preisler rauszuholen, am Ende ist entscheidend, was in den 4x15 Minuten auf dem Platz halt passiert. Ne? So, und
ja.
Das war zum Schluss auch in vielen Bereichen, nicht nur was die reinen Scores betrifft, auch was die Präsentation betrifft, aber gut, ja. Nicola, du hast recht, wie gesagt, Colorado State müssen wir auf jeden Fall uns anmarkern und müssen wir in irgendeiner Form zusammen.
Ich möchte auch das Spiel davor, dass ihr euch das anmarkert, das sind zwei alte Big Eight Rivalen, die sich wirklich früher gehasst haben aufs Blut. Also Huskers gegen Buffs.
Ja, aber da weiß ich nicht, wie ich mich weniger vertrauen soll bei dem Duell, ganz ehrlich.
Alter, Nicola.
Raiola vor 400
Jahren. Dylan Raiola, come on. Das wird jetzt ganz anders laufen alles.
Wahrscheinlich im dritten Quarter dann gegen Colorado gebencht. Und dann, ja. Gegen wen? Ich gehe mal kurz.
Das Gute ist, es gibt ja, also wir haben ja einen
Daniel. Okay, also Galen, Nebraska eröffnet gegen UTEP. Da muss was gehen. Und die Woche drauf gegen Northern Iowa. Meine Güte, also was ist das denn für ein Lotion-Spielplan? Ich bitte dich. UTEP, Colorado, Northern Iowa. Das sind die ersten drei Wochen von Nebraska.
Ja, danach geht's in den Conference-Spielplan.
Also wenn sie da jetzt nicht 3-0 rauskommen, weiß ich auch nicht.
Colorado würde ich jetzt nicht so.
Würde ich jetzt auch sagen. Also 2-1 ist ein Muss. Colorado ist jetzt kein Gimme.
Aber auswärts?
Trotz der schlechten. Wie gesagt.
Achso, ja, der ewig junge. Okay, wir haben den ewig jungen Klassiker in Nebraska gegen UCLA dann. Fantastisch. Und im November. Und im November Nebraska im Coliseum gegen USC, okay.
Vor 350 Zuschauern.
Das hast du jetzt gesagt.
Gut, aber keine Sorge, ihr werdet auf jeden Fall was vor der Saison, schätze ich mal, von uns hören. Und vielleicht ja sogar noch nach dem NCG. Aber die Schedules werden weird werden. Das wird nächstes Jahr mal gucken, wie sehr das unsere alle psychische Konstitution beeinflussen wird. Ich meine, Jan hatte das ja so ein bisschen als das letzte Jahr angekündigt, oder nicht das letzte Jahr, aber so das letzte Jahr im alten Rhythmus.
Ja, für mich persönlich emotional und auch für den Blog wahrscheinlich, ne? Also das heißt ja nicht, dass wir, also müssen wir natürlich ein bisschen gucken, wie es weitergeht, weil ja jetzt auch gab vielleicht ein, zwei Ausfälle zu viel bei uns, muss man ja auch selbstkritisch anmerken, aber das ist natürlich nichts für die nächsten Wochen als Entscheidung.
Also A, wir machen bestimmt noch einen zum Finale, hoffe ich mal.
Ja, klar.
Und B, also ich hatte gerade geschaut, wann ist die Pause vor den Playoffs in der GFL? Da würde ich ja wieder rüber jetten. Das ist aber das Wochenende. Also Nebraska gegen Colorado hätte ich ja überlegt, ob ich hinfahre, aber Nebraska gegen Northern Iowa, also da muss Nebraska leider auf mich verzichten, Jan.
Dann müssen wir zu dritt hin.
Nein, das musst du auch nicht. Du kannst ja deinen Spielplan nach deinen regionalen Präferenzen da frei zusammenstellen. Da werde ich auch nichts bestehen.
Ja, du, ich habe keine regionalen Präferenzen. Ich nehme einfach.
Nein, so ein bisschen.
Ich nehme mir den NFL. Ich schaue immer, dass ich so viele Spiele wie möglich kombinieren kann. Und das funktioniert allerdings im Osten besser als im Westen. Weil im Osten liegen die Teams näher beieinander, während im Westen der College Football Landkarte. Also von Washington selbst zu Oregon, das sind viele Kilometer. Ja, während sowas wie jetzt dieses Jahr donnerstags Philadelphia, freitags Maryland und dann schnell rüberhüpfen nach Detroit für Samstag Michigan State. Okay, auch wenn das ein Reinfall war und Sonntag Detroit Lions, das funktioniert besser da drüben. Deshalb, also wenn es ein bisschen ostlastig wird, dann ist es tatsächlich so. Das hat aber, wie gesagt, mit den kürzeren Distanzen zwischen den einzelnen Standorten zu tun. Der Westen ist halt, man unterschätzt es immer, wie groß dieser amerikanische Westen ist.
Aber du könntest auch den Süden nehmen, da gibt es natürlich auch viel.
Könnte ich auch.
Der Staat Florida bietet ja sowohl College-Football als auch NFL-mäßig ein paar Optionen.
Auf der anderen Seite, ja, aber so Florida und also Florida im September mit so, keine Ahnung, 37 Grad und 95% Luftfeuchtigkeit ist jetzt aber auch nicht so unbedingt, also, weißt du, da ist der Norden ein bisschen angenehm. Ich meine, da ballert es auch und da ist auch gern feucht, aber ja.
Nicola, du musst dich mal entscheiden. Erst findest du im Norden ist es viel zu kalt, nur wenige Monate später und jetzt ist es schon wieder zu heiß. Gibt es ein richtiges Wetter?
Ja, so zwischen 15 und 30 Grad ist okay. Weniger braucht es nicht, mehr auch nicht. Aber die Spanne, die ist okay. Deshalb dann vielleicht eher im November der Südwesten, weil in Kalifornien ist eigentlich immer warm. Aber gut, wir driften ab.
Tun wir, aber das sei uns gestattet, finde ich.
Ja, also heißt übrigens auch, wer Urlaub und Reisen planen möchte, nach und nach kommen die Schulen mit Spielplänen raus, was die Saison 2024 betrifft. Genaue Terminierung mit Uhrzeit steht natürlich noch raus, aber man weiß zumindest, an welchem Wochenende wer gegen wen spielt. Immer mehr, noch nicht alle Conferences, aber immer mehr. Von daher kann man auch darauf hinweisen. Wir weisen darauf hin, auf das Finale, wie gesagt, Montag auf Dienstag in Houston zwischen Michigan und Washington, die 1 gegen die 2. Und dann sind wir ganz gespannt, was da passiert und beabsichtigen, das dann auch nochmal in einer Podcast-Folge zu besprechen. Ich danke Jan und Christian, dass sie sich die Zeit genommen haben und danke, liebe Zuhörer, dass ihr euch die Zeit genommen habt, reinzuhören. Und dann sagen wir bis nächste Woche und bis dahin, ciao.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.